ab und zu mit dem Bundesrat Ueli Maurer ein Bier getrunken. Und habe gesagt, was? Es bringen sich alle ein mit, als Mensch mit ihrem Wissen, mit ihrer Expertise, mit ihrem Engagement. Aber niemand kommt mit dem Anspruch, ich habe recht. 4 Frauen im Bundesrat, stellen sie sich vor das erste Mal und für ein einziges Jahr. Es hat gefackt. Man hat tendenziell mehr diskutiert. Es braucht Diskussion.
Willkommen in der Widmerei, in dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge, Altbundesrätin Simonetta Sommaruga war 12 Jahre im Bundesrat und eine der prägendsten und bekanntesten Persönlichkeiten von unserem Land. Was sie prägt hat, was sie bewegt und für was sie sich heute einsetzt, über das reden wir in dem Gespräch. Heute im Podcast-Studio von YOLO. Das ist beim Coworking im Effinger, an der Effingerstrasse in der Stadt Bern. Und darum gibt es uns auch heute per Video. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Hören oder Schauen von dieser Folge mit der Altbundesrätin Simonetta Sommaruga. Wo hören Sie Podcasts? Sommaruga?
Beim Kochen manchmal. eigentlich nicht so unterwegs. Ich sehe alle die Leute mit den Ohrenstöpseln, aber das ist nicht so meine Art.
Wir haben jetzt gerade darüber geredet vor dem Vorgespräch, dass wir ja wahrscheinlich jetzt fast schon 100 Minuten wieder darüber reden und sie gesagt, wer lässt denn schon so lange?
Oder? Ja, also mich freut das natürlich sehr, weil man hat ja manchmal das Gefühl, die Leute wollen heute nur noch Kurzfutter und ich bin eigentlich eine Anhängerin von, ich höre auch ganze Mahler-Sinfonien, die irgendwie bis zu 2 Stunden dauern. Und ich denke, es lohnt sich manchmal auch, etwas ein bisschen zu vertiefen und eben nicht die Leute auch nur mit Kurzfutter abzuspeisen. Und von dort her freut mich das.
Apropos Futter, ich habe einen Studentenfutter mit. Nein, auch das müssen wir kurz erklären. Sie sind reingelaufen in das Studio da und haben gesagt, was, Studentenfutter? Das ist ihnen jetzt auch noch nie passiert. Ich meine, das sei Brain Food. Also es hat so ein Nüsse drin und so ein bisschen dürte Früchte.
Ja, es ist tiptop. Es ist sicher viel überlegt dabei, das habe ich nachher gemerkt. Und bin froh, dass sie sich heute viel überlegt haben. Aber ich sage dem eigentlich immer noch Studentenfutter und ich habe es nicht wahnsinnig gern.
Haben Sie es nicht gern? Entschuldigung. Aber gleich, es würde ja eigentlich noch gut passen, weil Sie sind jetzt noch ab und zu an der Uni. Sie haben ja gerade im zweiten oder beziehungsweise schon im dritten Semester jetzt das Masterstudium, wo Sie gehen, das heisst Regieren und Demokratie im Stresstest an der Universität Bern. Was gehen Sie den Studierenden dabei?
Das ist ein Semester, ein Seminar von Studierenden, die Politikwissenschaften studieren. Und es geht darum, dass sie eigentlich Politik in Theorie und nachher auch in der Praxis sehen. Und die erste Stunde ist immer Theorie und die zweite Stunde ist Praxis, wo ich Ihnen erzähle, dass eigentlich vieles von dem, was Sie in der Theorie lernen, in der Praxis gar nicht so ist. Aber ich glaube, das ist ja genau spannend, also wirklich auch zu zeigen, wie Politik in der Schweiz funktioniert, warum, was das Zusammenspiel ist. Und das stößt bei den Studierenden auf wirklich grosses Interesse. Und mich freut das enorm, auch etwas halt von dieser Erfahrung weiterzugeben. Ich war auf Gemeindesebene tätig, politisch, auf nationaler Ebene im Parlament, nachher im Bundesrat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die jungen Leute aber auch ganz genau wissen, wie ist es denn wirklich in der Realität. Und die Mischung von Theorie und Praxis hat sich sehr bewährt.
Ja, das glaube ich. Es nimmt mich dann noch ein bisschen genauer Wunder im Verlauf von dem Gespräch. Aber ist es die keine Studentenfutter mehr, die Studierenden dort?
Das weiss ich nicht, haben wir jetzt nie darüber geredet.
Frau Altbundesrätin Simonetta Sommaruga, schön, nehmen Sie sich die Zeit. Danke vielmals für Ihren Besuch. Mich würde am Anfang wundern, wie es Ihnen gerade geht und wie Sie also die Zeit nach dem Amt erleben. Sie sind auf Lebzeit jetzt Frau Altbundesrätin. Ist Ihnen das angenehm, wenn man Sie so anspricht?
Ja, ich gewöhne mich jetzt langsam dran. Man kann mir immer einen schönen Witz machen. Ich fühle mich ja gar nicht so alt, aber es ist okay. Es ist eigentlich auch sehr schön, auch angesprochen zu werden, zum Teil auch immer noch im Tram, im Bus, irgendwo, sogar im Ausland kürzlich, wo jemand einfach sagt, zum Teil merci für eure Arbeit, was ihr gemacht habt, oder eben die Anteilnahme, das ist sehr schön, wie geht es euch heute? Da fragen sie auch häufig, wie geht es eurem Mann, weil ich dann ja, damals ja auch zurückgetreten bin, weil er damals einen Hirnschlag hatte. Also die Anteilnahme und die Verbindung so, und den direkten Kontakt habe ich als Bundesrätin immer geschätzt. schätze ich jetzt auch. Und sie haben mich jetzt auch gefragt, wie es mir geht. Danke, es geht mir sehr gut. Ausser ich bin gestern auf das Brienzer Rothorn gewandert, also mehr als 1000 Meter rauf. Und das spüre ich jetzt einfach noch ein bisschen. Aber ich finde, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Erstens, dass ich es noch mag. Aha. Zweitens, dass ich noch ein bisschen fitter werden könnte. Aber wir sind ja jetzt erst Anfang Sommer und ich bin wirklich gern auch jetzt vielleicht vermehrt wieder in der Natur draußen unterwegs. Ist wunderbar.
Stark. 1000 Höhenmeter.
Mehr als 1000, ja.
Ja, das merkt man definitiv dabei. was machen Sie sonst noch so in der Freizeit im Moment?
Ja, das ist auch interessant. Das ist eine Frage, die man mir viel stellt. Was machen Sie eigentlich jetzt den ganzen Tag?
Ja, das nimmt mich schon wunder. Wie sieht Ihr Tagesablauf aus, verglichen zu dem von früher?
Ja, oder wenn ich am Morgen einkaufe, sagen Sie, jetzt können Sie auch am Morgen einkaufen. ja, meine Tage sehen sehr, sehr verschieden aus. Ich glaube, der grösste Unterschied zur Zeit als Bundesrätin ist, dass ich jetzt selber bestimme, wie meine Agenda aussieht. Und wenn die Agenda voll ist, dann bin ich auch selber die Schuld. Weil ich fülle jetzt meine Agenda, ich bestimme, wie sie aussieht. Und sie ist sehr verschieden. Also es hat jetzt mehr Platz. Eben an einem Mittwoch, zumindest in der Woche, kann ich jetzt einen Tag wandern. Das habe ich jetzt jahrelang nicht mehr gemacht. Das ist ein grosses Gefühl von Freiheit. Aber das würde mir jetzt nicht lange. Einfach so jeden Tag sagen, ich mache gerade, was ich sofort Lust habe oder so. Ich habe sicher Zeit jetzt für Sachen, ich sage jetzt zum Beispiel Grosskind hüten. Das ist etwas, was ich ja, sehr gerne mache. Ich mache wieder mehr Musik. Ich habe angefangen imkern. Das habe ich eigentlich immer gesagt, schon als ich im Bundesrat war. Wenn ich mal aufhöre, dann fange ich angefangen imkern. Und ich habe einen Lehrmeister gefunden, der mich anleitet, der seit 40 Jahren imkert. Und das ist wunderbar, weil das ist eine hochkomplexe, ganz schöne Aufgabe. Hat natürlich auch viel mit Biodiversität zu tun, mit Natur beobachten. Ist anspruchsvoll, verantwortungsvoll auch. Und das Produkt, der Honig, das habe ich schon immer gerne gehabt. Also da kommt für mich etwas ganz Schönes zusammen. Ist aber zum Teil jetzt gerade im Sommer so und mit der Honigernte natürlich auch recht intensiv.
Also gehen Sie rein mit dem Vollanzug?
Ja, selbstverständlich.
Und holen den Honig raus?
Es gibt nichts Schöneres als wirklich die Musik der Bienen. Und das Sehen, das Zusammenspiel und ja, wie das funktioniert. Vieles, was man eigentlich bis heute nicht versteht, warum das so funktioniert. Ja. Das ist ganz fantastisch und fasziniert mich.
Gibt es denn Sommerugenhonig in dem Fall?
Ja, wenn Sie so wollen, ja. Also ich sage dem nicht Sommerugenhonig, sondern Honig aus meinem Garten, heisst
das. Das heisst, Sie haben aber einen Bienenstock bei Ihnen im Garten?
Drei Völker.
Wie kommen die zu Ihnen? Also wie machen wir das? Das ist jetzt eine naive Frage. Sie merken,
ja, also wie gesagt, ich habe einen Imker, der mich anleitet. Das muss man lernen, das kann man nicht einfach so. Das sind sehr anspruchsvolle Fragestellungen. Man muss wissen, warum, wie. Und er war bereit, mir von seinen Völkern drei zu mir in den Garten zu stellen, wo ich mit zuständig bin. Aber er begleitet mich, beratet mich. Und ich begleite ihn manchmal bei seinen Völkern. Und das ist so eine Art, etwas zu lernen, auch im Austausch mit jemandem, der viel Erfahrung hat. Das ist eigentlich das, was ich an der Uni auch manchmal ein bisschen das Gefühl habe. Einfach mit jemandem zusammenkommen können, der jetzt in einem anderen Bereich viel Erfahrung hat, von dem etwas weitergeben. Ich finde das etwas Wunderschönes. Und das, finde ich, ist jetzt auch, kann man als Altbundesrätin vielleicht auch weitergeben, aber eben auch dankbar sein, wenn andere einem von ihrer Erfahrung weitergeht. Mm.
Sind Sie noch nie gestochen worden?
Doch, selbstverständlich.
Ach, das gehört ein bisschen dazu.
Ja, das gehört ein bisschen dazu.
Es gibt Politikerinnen, die sich über das Amt definieren. Es gibt auch Menschen in Führungspositionen, die sich über das Amt definieren und dann in ein Loch fallen, wenn das vorbei ist. Und wie haben Sie persönlich klar, Sie haben aufgehört aus einem tragischen Grund? Ihr Mann hatte einen Hirnschlag gehabt, Sie haben es vorher erwähnt. Ich nehme an, das war eine mega intensive Zeit und in ein Loch fallen war überhaupt nicht träge gewesen. Aber nachher kommt ja wahrscheinlich so die Zeit, wo Sie sich neu orientieren müssen. Ist Ihnen das einfach gefallen? Oder, weil Sie haben ja wieder Rücktritt nicht können vorbereiten. Ist Ihnen das einfach gefallen? Oder
ja, das ist vielleicht der Unterschied jetzt zu vielleicht anderen Rücktritten, dass bei mir das sehr plötzlich gekommen ist. Und wie Sie gesagt haben, ich war wirklich im Vollen dran gewesen. Ich war das auch, ich bin wirklich gerne Bundesrätin gewesen und habe das gerne gemacht. Und dann ist das plötzlich so eine Zäsur gewesen. Ja, das mit dem ins Loch fallen, also, und ich finde, natürlich, man muss das wahrnehmen, das ist jetzt ein ganz anderes Leben. Und ich kann nur für mich reden. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, um auch herauszufinden, was bedeutet das jetzt, was ist mir eigentlich jetzt auch wichtig. Und habe mir auch ein bisschen Zeit für das genommen, nicht sofort probiert wieder, man hat da sehr viele Anfragen natürlich, einfach jetzt nicht sofort sagen, ich muss wieder gefragt sein und wieder wichtig sein weiterhin, sondern was ist mir eigentlich wichtig? Und das muss man ein bisschen herausfinden. Und mir ist wichtig, ich denke, Themen, die mich ein Leben lang begleitet haben, das ist Gleichstellung. Das ist Gewalt gegen Frauen. Das hat mich als junge Frau, wo ich im Haus für geschlagene Frauen gearbeitet habe, als Politikerin, als Bundesrätin, die das Lohngleichheitsgesetz gemacht hat, Gewalt gegen Frauen. Und darum habe ich gesagt, da will ich mich einsetzen. Das andere Thema ist, dass ich eben jungen Menschen etwas mitgeben an der Uni, aber auch ich begleite junge Politikerinnen, Frauen, die vielleicht auch in die Politik mal einsteigen wollen. Einfach so in einem Austausch, so eine Art Coaching, etwas von dem können weitergeben. Und das Dritte, was mir auch sehr wichtig ist, wo ich das Präsidium jetzt übernommen habe von dieser Raubkunstkommission, also die Kommission, die sich darum kümmert, eigentlich mit unserer Vergangenheit auseinandersetzt, Kunstwerke oder Kulturgüter, die im Rahmen des Nationalsozialismus in die Schweiz gekommen sind, wo aber eigentlich jüdische Sammler oder Familien gestohlen worden sind, enteignet worden sind. Das ist ein Stück von dem historischen Unrecht, das bis heute weiter dauert und das man muss anschauen muss. Und das Gleiche ist Kulturgüter, die aus der Kolonialzeit in die Schweiz gekommen sind. Das ist etwas, das mich schon lange beschäftigt. Kultur natürlich, aber auch sich auseinandersetzen mit der Vergangenheit. Weil die Vergangenheit holt einem immer wieder ein, wenn man sie nicht anschaut. Und das kann ich in dieser Raubkunstkommission. Und so habe ich Sachen, die eigentlich mir immer ein Anliegen gewesen sind, kann ich jetzt in einer anderen Art, auf meine Art, heute aber weiterhin einen Beitrag leisten.
Sind die Sachen so zugeflogen oder ist es wirklich klar gewesen für Sie? Irgendwie dort, das ist auch mein Purpose oder das ist das Sinnorientierte?
Nein. Also ich glaube, das ist, mein Leben war immer geprägt von einer Mischung. Ich weiss, was mir wichtig ist. Ich glaube, der innere Kompass ist etwas ganz Wichtiges. Und dann aber auch die Offenheit, jetzt kommt das da, doch, das ist jetzt gut. Da will ich einsteigen. Man kann das nicht erzwingen. Man kann auch nicht so ganz aktiv suchen. Ich finde es eigentlich, es ist ein bisschen wie, wenn man geht in Schwimmen, sagen wir zu Bern, also Bild sammeln. Das habe ich früher viel gemacht. Man kann nicht erzwingen, ich will jetzt ein Steinbild finden. Aber man muss sehr aufmerksam sein, offen sein, umschauen, genau anschauen. Und zwischen ihnen wieder durchschnaufen. Und manchmal findet man halt nichts. Und manchmal findet man einfach einen wunderbaren Steinpilz oder einen Eierschwimm oder so. Also die Mischung von offen bleiben, aber gleich auch fokussiert sein.
Das ist ein schönes Bild mit dem Schwimmen.
In die Schwimmen gehen.
In die Schwimmen gehen.
Nicht schwimmen, nein.
von dir kommen die Eierschwimmli wahrscheinlich.
Genau.
Das ist ein grosses Thema, habe ich das Gefühl. Wir sind alle immer und zu Recht auf der Sinnsuche. Und wenn das für uns selber finden. Und ich finde es noch spannend, wie Sie jetzt beschreiben, dass man sagt, das kann man nicht nur erzwingen, sondern man muss dort offen bleiben. Haben Sie, in welchem Moment sind Sie genau eben ganz bewusst offen geblieben, um etwas zu erreichen oder um so eine Erkenntnis wieder zu haben?
Also es prägt eigentlich ein bisschen mein ganzes Leben, also auch beruflich. Ich meine, ich habe ja riesige Kurven gemacht von Musikerin, Pianistin, über Konsumentenschutz in Politik. Und es ist, glaube ich, immer wieder geprägt gewesen, einfach merken, oh, das ist jetzt eine Aufgabe, die mir wichtig ist, die ich anpacken will. Vielleicht auch merken, wo die eigenen Grenzen sind. Also das war ein Grund gewesen, warum ich dann von der Musik als Berufsmusikerin weggegangen bin. Ich habe, Gott sei Dank, muss ich sagen, schon relativ jung einfach meine Grenzen gesehen. Und beim Unterrichten bin ich einfach ein bisschen zu ungeduldig gewesen. Das ist mir dort einfach nicht so gut gelaufen. Dann habe ich gefunden, dann musst du etwas anderes machen. Du kannst nicht das Leben lang hoffen und denken vielleicht, sondern die eigenen Grenzen sehen und eine gewisse Offenheit. Und bin dann so wirklich über rechte Zufälle zum Konsumentenschutz gekommen. Und dann dort aber wieder voll drin. Also das gehört schon zu mir. Also wenn ich dann wirklich Lust habe, dann bin ich ziemlich dran. Also mein Mann sagt aber, wie eine Muni, ich riss auf. Das ist jetzt auch ein bisschen Berndeutsch, aber man kann sich da glaube ich etwas darunter vorstellen. Ja, einfach weil ich dann wirklich sehr, sehr engagiert und sehr motiviert bin. Und dann kann man mich also dann schon nicht mehr so schnell wieder stoppen.
Ja, und dann sind Sie voll im Fokus.
Das bin ist ich voll, ja,
und, genau. Und dann aber auch 24 Stunden am Tag.
Ja, nein, also muss ich es nicht übertreiben.
Nein, aber ich meine, das sind ja so Berufe, die Sie hatten, die ja wirklich vieles abverlangt, wo man auch wenig Privatleben hat.
Ja, es geht eigentlich weniger um das, sondern ja, also ich habe noch nie Arbeitsstunden aufgeschrieben. Mhm. Weder als Pianistin noch als Bundesrätin noch als Politikerin. Oder, aber ich muss jetzt das schon auch deutlich sagen, das ist auch ein Privileg. Mhm. Es gibt ganz viele Berufe, die ihr zwar Stunden könnt aufschreiben könnt, aber die euch nicht in dem Ausmaß auch eine Befriedigung geben, eine Rückmeldung geben, ja, etwas geben, wo wirklich so ganz das Innerste euch auch erfüllt. Und ich finde das eigentlich ein Glück, ein Privileg, dass ich das konnte, immer wieder machen, suchen, gefunden habe. Aber das können nicht alle Leute, die vielleicht nicht Voraussetzungen haben, die auch von der Ausbildung her nicht das mitbekommen haben, ja, die vielleicht Prägungen mittragen oder auch von früher Schwierigkeiten, physisch, psychisch. Also ich finde, das ist ein grosses Privileg. Darum möchte ich jetzt da nicht sagen, ich habe immer so viel geschafft. Ich durfte so viel arbeiten, wie ich wollte, weil es mich auch so interessiert hat, weil ich brennt habe für etwas.
Ja, intrinsisch. Ja, ja. Und ich finde es aber inspirierend zum Hören, oder? Es gibt Phasen im Leben, wo man kann offen sein kann, wenn es irgendwie nicht mehr ganz stimmt, wenn man merkt, ich habe da eine Grenze erreicht, wie Sie vorher erzählt haben, und dann wieder Phasen, wo man voll im Fokus ist. In welchem Abschnitt sind Sie jetzt gerade? Sie haben vorher gesagt, Sie sind in dem Abschnitt, wo Sie selber frei können entscheiden, wie Sie Ihre Agenda fühlen. Wie einfach fällt es Ihnen dort auch, sich immer mal wieder rauszunehmen und zu sagen, jetzt ist auch Freiheit ein grosses Thema?
Ja, ich glaube, Freiheit ist, also man sagt ja, das ist ein bisschen banal, aber Freiheit muss man auch lernen, mit Freiheit umgehen. Und für mich war eigentlich wichtig, jetzt gerade nach dem Rücktritt einfach fokussiert zu bleiben. Man könnte sich so verzetteln. Ich kann jeden Tag anfragen. Jeden Tag. Also da könnte ich sagen, das und das ist lässig oder das ist spannend, das würde ich auch noch gerne, oh schön. Und dort, das war wirklich ein Prozess, zu sagen, nein, ich fokussiere mich jetzt. Und ich glaube, mit diesen drei Engagements, wirklich für Gleichstellung. Ich bin ja Präsidentin von einer Stiftung, Equal Salary, die sich um Lohngleichheit kümmert. Dort wirklich reingehen. Gewalt gegen Frauen, das ist ein Thema, wo schon, ich denke, das ist dermaßen auch zentral für die jungen Frauen, aber auch für unsere Gesellschaft insgesamt. An der Uni, da müssen wir immer wieder schauen, machen wir es noch einmal. Ich will ja nicht irgendwie so eine Repetition, sondern das muss jedes Mal auch wieder ein bisschen neu konzipiert sein. Und jetzt die Raubkunstkommission, ich finde das wunderbar, weil ich habe Ihnen ja am Anfang von dieser Sendung gesagt, dass ich sonst auch noch gerne zwischendrin mache, aber am Mittwoch mal einen Wandertag oder am Dienstag ja, einen halben Tag Grosskind hüten. Das muss Platz haben, aber das ist so flexibel. Und das gibt eigentlich insgesamt eine recht volle, aber eine schöne, runde Agenda.
Ja, das klingt schön. Und wir haben jetzt quasi das Inhaltsverzeichnis eröffnet, die drei Themen, für das, was Sie brennen, möchte ich definitiv eingehen in diesem Gespräch. Aber vielleicht vorher noch ganz kurz, es hat mich so Wunder genommen, wie Sie das heute leben. Ihr Mann hatte einen Schlaganfall, Sie sind zurückgetreten. Es geht ihm heute Umständen entsprechend gut. Lismer, ist das nach wie vor so?
Ist es so, ja. Und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar. Also das ist, ich weiss auch natürlich jetzt von vielen anderen solchen Situationen, wo es nachher ganz schwierig war, ja, wo der Pflegeaufwand sehr, sehr gross ist, wo vielleicht auch der Kontakt und das Zusammen können weiterhin auch ein Leben als Paar zu führen, schwierig wird. Und da, denke ich, haben wir wirklich ein riesiges Glück gehabt, wo man einfach muss dankbar sein und wo vieles möglich ist, aber nicht mehr alles und nicht mehr gleich möglich ist. Aber ich glaube, mit diesen Einschränkungen muss man als Mensch auch immer wieder umgehen können und sich halt auch finden mit dem, was möglich ist. Und da ist mein Mann auch sehr jemand positiver, der da nicht an dem hängt, der nicht mehr geht, sondern sich auch an dem freut, was weiterhin möglich ist.
Ah, schön. Und was er ja noch geht, ist Bücher rausgeben. Er ist ein Schriftsteller.
Also,
und
hat, schreiben tut er noch, regelmässig. Ja.
Genau. Ja. Und wie ist das vom Bewusstsein her? Machen Sie heute ganz bewusst andere Entscheidungen, wenn es darum geht, eben, wie wir es jetzt vorher gerade ein bisschen angeschnitten haben, den einen und den anderen Termin anzunehmen, wo sie sagen, nein, es ist jetzt ganz wichtig. Sie haben vorher gesagt, sie schauen auf Grosskind, die familiären Sachen sind wichtig. Hat das auch mit dem zu tun, dass sie wie so die Situation erlebt haben, dass es ist alles vergänglich und es ist nichts da, wo man festheben kann?
Also sie meinen jetzt so ein bisschen weiser geworden.
Ja, ja, ja. Ja, ich finde es so verrückt, man muss manchmal so Schicksalsschläge erleben, die dann irgendwie einem noch so ein bisschen in ein anderes Bewusstsein bringt.
Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich finde auch, ich habe als Bundesrätin, natürlich ist die Agenda sehr viel von anderen bestimmt worden, einfach weil das so war, ist, wenn Session ist, Bundesratssitzungen, einfach, das ist klar gewesen. Dort, wo ich kann selber entscheiden konnte, habe ich schon auch immer geschaut, einfach, was ist mir wichtig. Ich bin zum Beispiel wirklich recht häufig auch während der Bundesratszeit ins Konzert gegangen. So ein spezielles Kammermusikkonzert, das es in Bern regelmässig gibt, mit einer Pianistin, Hiroko Sakagami, die ich wirklich sehr schätze. Und einfach das habe ich immer gemacht, das ist mir wichtig. Ich habe auch nie ganz aufgehört, Klavier spielen während der Bundesratszeit, aber halt einfach, sagen wir, eine Stunde am Wochenende. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Also ich tue jetzt mehr natürlich selber entscheiden, aber weiser geworden. Ich empfinde halt einfach die Möglichkeiten, die ich ausschöpfen will, aber eben gleich fokussiert bleiben. Das Verzetteln, finde ich, ist ein bisschen ein Risiko. Wenn man diese Möglichkeiten hat, muss vielleicht noch etwas sagen vom Privileg als Altbundesrätin. Ich meine, uns geht es finanziell gut als Altbundesrätin. Ich überlege immer wieder, ob ich mir das bewusst ist. Es gibt Leute, die pensioniert werden und ja, finanziell nachher wirklich ganz eng sind. Und da kann man ihnen schon sagen, der hat alle Freiheiten. Aber ich meine auch für soziale Kontakte pflegen, für ja, können Entscheidungen. Ich habe Freude an dem. Wenn man da permanent finanziell einfach in einem Engpass ist, ist das schon noch. Und vielleicht eben die sozialen Kontakte fallen zum Teil weg. Man wird älter, man hat nicht mehr alle Möglichkeiten. Also ich finde dort, wenn ich mir vorstelle, dass die Altersarmut, die ja immer noch verbreitet ist und der Frauen noch viel mehr verbreitet ist, was das bedeutet, mit einem so einem Leben zurechtzukommen, das kann ich vielleicht jetzt einfach besser ahnen, was es bedeutet, pensioniert zu sein, gewisse Kontakte, gewisse Möglichkeiten nicht mehr haben und noch zusätzlich in einer Armutssituation. Das ist wirklich, das kann wirklich ganz dramatisch sein. Oder auch an Isolation, an Einsamkeit.
Ja. Ja, das sind grosse Themen, absolut. Und das gilt sich immer wieder bewusst zu machen, dass nicht alle gleich privilegiert sind, genau. Absolut. Aber wenn Sie sagen, weiser, nicht unbedingt, und gleich, ich möchte gleich nochmal nachfragen, so die Endlichkeit des Lebens, ist das ein Thema für Sie, wo Sie wissen, irgendwie, ja, jetzt ist noch so eine Zeit, wo man wirklich voll im Jetzt kann leben und irgendwann ist, also machen Sie sich Gedanken über, dass wir alle mal vergehen?
Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt das wegen dem Hirnschlag von meinem Mann ein permanentes Thema ist. Das fände ich jetzt auch nicht angemessen. Also, dann müsste es jeden Tag von morgen bis am Abend ein Thema sein, oder? Also ich finde, wir beide, mein Mann und ich, haben das nicht zum Anlass genommen, jetzt immer sagen, ja, die Uhr tickt und jetzt ist dann ich finde mehr die Auseinandersetzung mit dem Älterwerden und mit der Endlichkeit. Natürlich ist man mit der konfrontiert, aber ich finde jetzt nicht, dass man das plötzlich nur, weil man älter wird oder ein Ereignis oder eine Situation erlebt hat, dass einem das jetzt irgendwie ganz besonders muss durchschütteln. Ich probiere mit diesen Themen in Kontakt zu sein, aber das ist eigentlich immer so gewesen. Das ist jetzt nicht plötzlich anders.
Wie viel beobachten Sie noch die Arbeit von Ihren Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat? Wie nah sind Sie da noch dran? So?
Also genug nah für mich, zwischen Ihnen zu freuen und zwischen Ihnen zu ärgern. Aber jetzt rede ich nicht nur von meinen Kolleginnen und Kollegen, sondern einfach in der Politik, was läuft. Also ich glaube, wenn man so in der Politik drinnen ist, fände ich es jetzt komisch, wenn ich würde sagen, mit dem was ich nichts mehr zu tun habe. Vieles erinnert man sich auch. Ja, und hofft und bangt. Und ich finde jetzt aber, ich habe einfach eine andere Rolle jetzt. Also ich muss nicht mehr Tagespolitik jetzt da meinen, ich muss eingreifen, oder, sondern eben, indem ich vielleicht mit jungen Politikerinnen oder jungen Menschen jetzt an der Uni oder auch in anderem Zusammenhang mit denen über Politik reden oder wie es damals war, wie es heute ist, kann ich vielleicht so etwas weitergeben. Aber ich finde, man muss schon auch respektieren, ich habe 12 Jahre Zeit gehabt, im Bundesrat, das zu machen, was mir wichtig ist. Vieles ist gelungen, natürlich vieles auch nicht. Aber ich glaube, da muss man sich dann auch irgendwie lieb sein und den anderen lieb sein, um zu sagen, es gibt jetzt eine andere Zeit.
Gibt es etwas, was Sie vermissen von dieser Zeit?
Ja, das ist das, was ich eigentlich nach meinem Rücktritt schon zunehmend gespürt habe, ist so, einfach zusammen mit Menschen etwas entwickeln, was mir wichtig ist. Ja. Ich bin ja eine überzeugte, also ich bin überzeugt davon, von der kollektiven Intelligenz. Also wenn Menschen zusammenkommen, alle haben Vorstellungen, Ideen und dann aber zusammen etwas entwickeln, was besser ist als das, was ich allein hatte. Das finde ich einfach, das war im Bundesrat manchmal so gewesen, das habe ich wirklich erlebt. Ich habe es erlebt in Zusammenarbeit mit dem Parlament oder in Kommissionen oder mit Verbänden. Ich habe es auch sogar an Volksabstimmungen erlebt, um das Gefühl, es ist jetzt vielleicht nicht 100%, aber die 80%, die drin sind, die sind gut. Ja. Und die Bevölkerung merkt, dass man gerungen hat um das. Und dass man eben nicht, alle haben nicht 100% bekommen, aber das, was ist, ist besser, als was jemand einzeln wollte. Und das entstehen, das ist eine Energie, die ich wirklich vermissen kann und ich jetzt aber mir halt auch wieder geschaffen habe. Das Präsidium mit der Raubkunstkommission, das sehr anspruchsvoll ist, ja, gibt mir die Möglichkeit, zusammen mit Menschen, die in ihrem Gebiet wirklich Experten, Expertinnen sind, etwas zusammen zu entwickeln, auch bei der Gleichstellung. Das habe ich wieder müssen, ein bisschen mehr aufbauen.
Die kollektive Intelligenz finde ich hochinteressant, würden Sie denn sagen, und nachher reden wir sehr gerne gerade rasch über die Kommission, was die genau macht, aber nochmal kurz auf der anderen Ebene. Die kollektive Intelligenz heisst quasi, immer wenn mehr Menschen dabei sind, gibt es eine bessere Entscheidung.
Das allein langt noch nicht für kollektive Intelligenz, sondern also so wie ich sie verstehe und auch erlebt habe, einfach, es bringen sich alle ein.
Ja.
Wie gesagt, mit ihrer Überzeugung, mit ihren Ideen, mit ihren Vorschlägen. Aber nachher lässt man aufeinander und sagt, okay. Und das ist nicht nur der Kompromiss, sondern es ist noch spannend, was ihr jetzt da gesagt habt. Dann könnte man ja das vielleicht auch so sehen. Und dann kommt jemand und sagt, da bin ich gar nicht einverstanden. Einfach, es bringen sich alle ein mit, als Mensch, mit ihrem Wissen, mit ihrer Expertise, mit ihrem Engagement. Aber niemand kommt mit dem Anspruch, ich habe Recht. Mm. Und so wie ich ist es richtig. Und nur ich weiß es. Und alle anderen sind falsch. Also es gibt ja den bekannten Spruch, der andere könnte Recht haben.
Ja.
Könnte. Aber mindestens die Bereitschaft. Aber die müssen alle einbringen. Also ich erinnere halt schon mich viel an die Sitzungen, auch im Bundesrat, unter grösstem Druck während Corona. Für mich war wichtig, dass wir uns häufig nicht einig waren. Es wäre nicht gut gewesen und ich finde sogar, ich sage das Wort gefährlich, wenn wir reingekommen wären und alle gesagt hätten, das findest du auch. Und dann nur, sondern dass wir wirklich aber dann gesagt haben, okay, aber dann könnte man vielleicht so und dann müssen wir das. Und ich glaube, wir haben in dieser Art Austausch, das haben sich alle 7 eingebracht, haben wir diesen Mittelweg können entwickeln, wo eben nicht gesagt ist, alles zu, nichts zu machen, sondern etwas entwickeln, wo die Bevölkerung eben auch gemerkt hat, dass sind verschiedene Intelligenzen zusammenkommen und die haben probiert, wirklich das Beste zusammen entwickeln.
Und es ist einfach so, bei so Bundesratssitzungen lässt man sich wirklich zu und versucht sich dort auch durch andere eine eigene Meinung oder vielleicht auch die Haltung irgendwo durch zu justieren. Also ich frage die Frage auch ein Stück weit, weil ich merke, wenn wir so im Diskurs sind oder in Diskussion, gerade heutzutage, habe ich manchmal das Gefühl, man lässt sich gar nicht so richtig zu, sondern man hat eine Meinung und die will man durchbringen. Und man versucht das mit Argumenten und was die andere Person sagt, spielt dann gar nicht so eine Rolle. Jetzt ein bisschen übertrieben formuliert.
Ja, also es, Es war im Bundesrat auch nicht immer so, dass alle einander zugelassen haben, die grosse Offenheit man hat. Aber es ist immer wieder vorgekommen. Und ich glaube, die Voraussetzung ist erstens, dass man sich vertraut. Einfach ein Stück. Ja, nicht einfach davon ausgeht, ihr wollt sowieso nur das Schlechte und ich will das Gute. Das ist mal ganz wichtig. Dann ist wichtig, dass man selber schon auch eine Überzeugung hat. Und die auch entwickelt hat und die auch begründen kann. Weil, das habe ich im Zusammenhang mit dem Parlament immer wieder festgestellt, wenn in den Kommissionen, die ja die Geschäfte vorbereitet, wenn die Leute gut informiert sind, wenn sie das Thema kennen. Ich habe das sehr stark erlebt bei der grossen Asylgesetzrevision, die ja extrem kontrovers ist. Man hat ja das Gefühl, man kann ja dort gar nicht miteinander reden. Wenn die Leute gut informiert sind, natürlich ist man sich häufig nicht einig gewesen, aber man hat gesagt, dann ist das vielleicht eine gute Idee, dass die Verfahren schneller gehen. Aber wenn sie schneller sind, muss man auch genauer hinschauen. Und vielleicht jemanden haben, der sich gut auskennt im Dossier. Und so etwas entwickeln. Und am Schluss hat man im Parlament dort wirklich eine grosse Mehrheit gefunden von denen, die sich darauf eingelassen haben. Und die Bevölkerung hat Ja gesagt bei der Volksabstimmung im 2016. Und die sagen, ich bin dagegen, ich bin sowieso dagegen, ja, die bringen nachher halt auch nichts ein.
Ja.
Aber sich auf diesen Prozess einlassen. Das braucht Vertrauen, das braucht selber eine gute Grundüberzeugung und dann kann ein Prozess anfangen.
Ist es Ihnen immer einfach gefallen, dort hineinzutauchen? Und wie haben Sie es geschafft, dass Sie nicht auf Beziehungsebene gekommen sind? Das passiert ja noch viel, wenn man irgendwie mit Leuten diskutiert, die andere Meinungen haben, denkt man gerade, das ist emotional viel zu aufgeladen für mich und ich werde hässig oder traurig, dass du so eine Meinung hast. Und dann sind wir auf einer Beziehungsebene und dann können wir nicht mehr über die Sache reden, dann geht es mehr um die Emotion.
Ja, ich habe die Trennung von Beziehung und Sachebene oder emotional oder rational nie nachvollziehen können.
Ah, ja.
Ich habe in der Politik mit Menschen zu tun, ich bin ohne Mensch. Und das heisst für mich, wir reagieren eben als Ganz. Vielleicht hat man irgendwann noch eine frühkindliche Reaktion, die man gar nicht weiss, dass man die hat, aber die hat vielleicht ganz andere Ursachen. Aber der Mensch als Ganzes macht Politik. Und man begegnet sich auch als das. Und darum ist es ja auch möglich, dass man vielleicht mit jemandem, das ist ja bekannt, darum kann ich es ja auch sagen, ich habe ab und zu mit dem Bundesrat Uri Maurer ein Bier getrunken. Da habe ich gesagt, was? Und ja, also muss ich ja auch nicht hassen. Man kann aber auch gut streiten, man kann sich versöhnen und man kann auch mal emotional werden. Und dann ist vielleicht manchmal jemand, der sonst immer emotional ist, ganz ruhig. Also ich denke, es ist ja spannend, dass man auch verschiedene Seiten von sich leben kann. Und nicht so die Rationale, die immer über allem steht. Das stimmt nämlich gar nicht. Also ich finde Emotionen auch nichts Negatives oder irgendwie, dass das keinen Platz hat in der Politik. Und darum war im Bundesrat ja auch so wichtig, wir haben wirklich manchmal gestritten und wir sind wirklich emotional geworden. Und das ist manchmal auch, man hat es auch als persönlich empfunden. Und dann geht ja der Bundesrat nach der Sitzung zusammen essen. Und in der Sitzung tun wir uns ja sitzen.
Eben, das stimmt, oder?
Ja.
Also
ja, das hilft lustig. Auch ein bisschen, oder? Frau Finanzministerin, Herr Energieminister, dass man kann sagen, ja, ist klar, die Finanzministerin, die will immer sparen.
Ja.
Das ist ja auch klar, das ist, einfach, ist auch ein Stück ihre Rolle. Ich finde, das hilft manchmal auch, wie die Sachen noch ein bisschen anders anzuschauen. Und dann geht man zum Mittagessen, dann tut es man sich wieder, dann macht man vielleicht noch einen Witz, stößt da und kann auch von dem, was vielleicht auch an Ungutem entstanden ist, ein Stück weit auch wieder gehen.
Und über was redet man denn beim Mittag?
Entweder noch einmal die Sachen noch mal, aber ein bisschen auf eine andere Art. Das ist ja schon entschieden. Aha. Aber manchmal redet man von ganz anderem, von den Ferien oder irgendetwas, was einem jetzt gerade auffällt. Und manchmal tut man zusammen ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen über das Parlament sagen, ja, ist wieder schwierig mit dem Parlament. Also
ist das eigentlich ein Bundesrat gegen das Parlament?
Nein, das ist eigentlich nicht so. Aber es gibt natürlich, ich meine, es sind ja verschiedene Rollen.
Also, ja.
Und das ist auch richtig so. Und dass man sich da manchmal auch ärgert. Das Parlament ärgert sich auch über den Bundesrat. Ich bin ja, Gott sei Dank, kenne beides. Ich war 11 Jahre im Parlament und 12 Jahre im Bundesrat. Und habe schon manchmal gedacht, wie ich auch über den Bundesrat geredet habe. Und dann, ja, also das ist menschlich.
Ja, völlig. Aber ich nehme schon mit, wenn Sie das so sagen, das ist ja schon auch eine Trennung. Und vielleicht hilft das wirklich, zum besser miteinander können diskutieren, wenn wir in der Rolle sind, und in der Rolle sitzen wir uns, mhm, und dann sind wir eben Frau Umweltministerin. Mhm. Und nachher machen wir gut und jetzt entscheiden wir und dann sind wir wieder irgendwie menschlicher miteinander. Also ich finde das noch eine interessante Strategie, auch vielleicht, um schneller auf eine Lösung zu kommen.
Ja, einfach verschiedene Ebenen.
Ja.
Und vielleicht, dass man das auch aushaltet. Ich meine, das ist intensiv. Jeden Mittwoch Bundesratssitzung, Dutzende von Geschäften, wo der viel investiert hat und wettet, dass es so kommt. Ja. Und immer wieder die Offenheit haben. Aber vielleicht hat er ja noch etwas, wo ich nicht daran gedacht habe. Oder vielleicht hilft das, wenn wir jetzt ein bisschen nachgeben, dass es nachher auch mehrheitsfähig ist, dass es im Parlament durchkommt, dass es in der Bevölkerung durchkommt. Und das ist wirklich eine Überzeugung. Die Bevölkerung spürt auch das Parlament, ob der Bundesrat gerungen hat. Oder auf einfach gesagt hat, abstimmen. Und dann ist irgendwie 4-3 oder 5-2. Und dann fehlt so das Ringen. Das gehört ja zu unserem politischen System.
Ja, ja.
Andere Länder haben andere. Aber unser System ist ja, dass alle grossen Parteien im Bundesrat sind. Das können sich ja im Ausland die Leute gar nicht vorstellen. Sie sagen, was? Ihr politischer Gegner sitzt mit ihnen am gleichen Tisch und ihr wollt mit dem eine Lösung finden. Sie sagen, ja, das ist unser politisches System. Und das ist vielleicht wieder wichtig, dass man dort auch immer wieder in der Rolle ist. Und dazwischen wieder raustreten und merken, okay, das ist ja der Mensch, der eben auch die gleichen Sorgen hat wie ich. Oder irgendwie, ja.
Und wie sind Sie mit der Situation umgegangen, wenn Sie müssen etwas vertreten gegen aussen, wo Sie aber eigentlich dagegen gewesen sind im Bundesrat und eine andere Haltung dazu haben?
Ja, also zwei Sachen. Ich habe Gott sei Dank nie etwas müssen vertreten, das wirklich für mich ethisch, moralisch nicht möglich gewesen wäre. Das hätte ich nicht können.
Bin ich gegangen.
Dann muss man halt eine Lösung finden. Aber das auch im Bundesrat sagen, das kann ich so nicht vertreten.
Was wäre das Beispiel?
Ja, etwas, wo einem wirklich, wie gesagt, ich habe jetzt eben kein Beispiel, wenn ich das so nie haben müssen, vertreten. Aber es ist schon natürlich, es fällt einem dann einfacher. Und zwar, das Ziel muss ja sein, ich gebe die besten Argumente vom Bundesrat oder vom Parlament wieder. Sie sind nicht meine, aber sie sind die, die das Gremium als Beste empfunden hat, oder gefunden hat. Und das Einfachste ist, wenn es meine Kolleginnen und Kollegen, die anderen Mitglieder vom Bundesrat, auch machen. Mhm. Das hilft. Und ich glaube, auch das merkt die Bevölkerung. Ich meine, die Bevölkerung hat doch auch gemerkt, wenn ich etwas andere Meinung war. Nur manchmal sind sie sich und hat sie gesagt, aber was denken Sie persönlich? Dann sage ich, ich vertrete den Bundesrat. Aber ja, dann ist es ja klar. Aber wenn es die anderen Gespändchen auch machen, die besten Argumente von dem, der halt die Mehrheit gefunden hat, dann gibt das so ein Vertrauen. Und dann, glaube ich, spürt auch die Bevölkerung in diesem Bundesrat, ist das Team wichtiger als die einzelne Person. Es ist das Ringen, das wichtig ist. Und nicht, wer sich durchgesetzt hat. Und darum finde ich die Umfragen, wer sind die wichtigsten, die schönsten, die besten, das ist eigentlich ein totaler Kappis, weil unser politisches System lebt davon, dass das Gremium, die haben ja nicht ausgelesen, aber dass das Gremium ihre Verantwortung wahrnimmt, indem sie zusammen probieren, das, was entsteht, zu erarbeiten und das nachher auch auf die bestmögliche Art vertreten. Hm. Dann ist ein starker Bundesrat.
Sind Freundschaften entstanden?
Also ich bin jetzt nie mit jemandem in die Ferien aus dem Bundesrat. Aber man sieht sich ja schon so viel. Ich würde nicht sagen Freundschaften, aber schon Vertrauensbeziehungen. Also auf wer kann man sich dann wirklich auch verlassen, wenn es schwierig ist. Aber das ist für mich jetzt nicht nur im Bundesrat, in der Politik immer gewesen. Das ist für mich fast wichtiger gewesen, als in welcher Partei das sie sind oder welche Haltung das sie vertreten haben. Aber dass, wenn man mal in einem Thema etwas erarbeitet hat oder beschlossen hat und dann kommt Gegenwind von allen Seiten, wer bleibt stabil, habe ich auch gesagt, auf wer kann man sich verlassen und auf wer nicht. Das ist für mich die Verbindlichkeit. Das ist für mich wirklich das Zentrale.
Mögen Sie einen Namen nennen, mit wem Sie
heute... Nein, sicher nicht.
Gut. Was ist Ihnen wichtig als Präsidentin bei der Kommission für historisch belastetes Kulturerbe? Und warum ist es eben wichtig, jetzt auch heute noch in 2026 über das Thema zu reden?
Es ist ein sperriger Titel. Also ich sage auch eine Raubkunstkommission.
Eben, darum habe ich jetzt noch ein bisschen suchen, dass ich es ja richtig sage.
Ich verstehe das sehr gut. Es ist ein bisschen sperrig. Es geht dort darum, dass die Schweiz in der Zeit des Nationalsozialismus ein sehr wichtiger Handelsplatz war für Kulturgüter, für Kunstwerke. Natürlich sind dann auch Kunstwerke gehandelt worden über die Schweiz, wo der jüdischen Bevölkerung weggenommen worden sind, wo sie haben müssen verkaufen unter Zwang, weil ich meine, wir reden von einer systematischen Verfolgung von der jüdischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg, respektive auch von anderen Minderheiten. Und die Schweiz war dann wirklich ein sehr bedeutender Handelsplatz. Es ist übrigens heute immer noch, also der Kunstmarkt der Schweiz gehört zu den weltweit bedeutendsten Kunstmärkten. Mhm. Da kann man sagen, das ist fantastisch, das ist wichtig für unser Land. Wir haben auch sehr viele wichtige, tolle Kunstwerke in unseren Museen. Wir haben eine ganz hohe Dichte von Museen und von bedeutenden Kulturgütern. Aber wir wissen natürlich, dass in dieser Zeit auch eben Kulturgüter verkauft worden sind, unter Zwang, unter Not. Die Schweiz selber hat zwar nie konfisziert, also den Leuten, der Staat hat nicht Kunstwerke weggenommen, aber die Tatsache, dass da natürlich auch Kunstwerke auf dem Markt sind, die man wegen dieser Situation können erwerben konnte, das ist ein Teil von unserer Verantwortung und ich denke, das ist wichtig, dass wir das anschauen und dass wir mithelfen dort, wo Kulturgüter wirklich in dem historischen Unrecht zu uns gekommen sind, gekauft worden sind, dass wir das zurückgeben, dass wir die Situation herausfinden, von wo sind die. Und ich denke, dort ist die Schweiz eben ein Stück weit an dem historischen Unrecht auch beteiligt. Ja. Das Gleiche gilt für den Kolonialismus. Die Schweiz hat selber nie eine Kolonie gehabt, aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Kulturgüter, die in die Schweiz gekommen sind. Die Schweiz war im Kolonialismus auch sehr involviert gewesen. Also wir haben natürlich also Söldner, Hunderttausende von Schweizer sind gekämpft im Dienst von anderen Staaten. Haben Leute, also ja, haben Krieg geführt, sind in den Handelsfirmen tätig waren, im Rohstoff, Baumwolle, haben profitiert natürlich von dem Kolonialismus, wo man weiss, wie sie in diesen Kolonialstaaten ausgesehen hat, sind beteiligt am Sklavenhandel, auch die Missionen, die Schweiz war auch sehr aktiv, die Missionen, ja, wo man natürlich auch profitiert hat von dem asymmetrischen Verhältnis, auch die Wissenschaft, die Forschung ist in Kolonien, wir haben in der Schweiz, das ist verrückt, wir haben mehr menschliche Überreste, also Menschen, wo, also Skelette, Menschen, die gestorben sind, die man ausgegraben hat, in die Schweiz gebracht hat. Und wir haben in der Schweiz ein paar auch sehr bekannte Rassenforscher gehabt, die dann die Schädel ausgemessen haben, um zu beweisen, dass die weiße Rasse gescheiter ist als die dunkelhäutige Rasse. Oder muss ich das vorstellen? Also sehr stark involviert. Und zum Teil sind die Kulturgüter, die menschlichen Überreste heute noch da. Und ich glaube, auch da haben wir eine Verantwortung, hinzuschauen, was ist dort gewesen. Und wenn immer möglich, auch mit diesen Herkunftsgesellschaften, mit diesen Ländern in Kontakt gehen, sagen, wie können wir das anschauen. Man kann das nicht wieder gut machen. Wir sind auch nicht heute, Sie und ich, verantwortlich, dass das gewesen ist. Es geht auch nicht darum, jetzt Schuldige zu benennen. Es geht einfach darum, zu sagen, da ist historisch Unrecht passiert. Und wir waren involviert, verstrickt. Und darum haben wir jetzt auch ein Stück von dieser Verantwortung zu schauen, was für das für die Leute bedeutet, die eben nachgekommen sind von diesen verfolgten Juden und Jüdinnen oder von diesen Menschen, die in diesen Kolonien ausgebeutet worden sind.
Wie nehmen Sie das kollektive Narrativ wahr? Also, ich hätte jetzt rein vom moralischen Kompass her hätte ich das Gefühl, das ist ja für alle klar, dass wir das zum Beispiel wieder zurückgehen, dass wir da irgendwie etwas mit aufarbeiten. Und gleichzeitig, wenn Sie das so erzählen, was da alles passiert ist, denke ich so, ah ja, das ist ja, also tragen wir da auch eine Schuld. Sie sagen gerade, es geht nicht um Schuldige zu weisen, aber müssen wir uns das ein bisschen mehr bewusst sein?
Ja, ich finde, Schuld ist immer so schwierig, weil dann redet man eigentlich, ich will eigentlich möglichst nicht wegschieben, sondern einfach sagen, wir sollten mal wissen, was war. Und ich denke, mit dem Bergier-Bericht in den 90er Jahren hat die Schweiz schon sehr viel genau angeschaut, wie die Schweiz eben auch im Nationalsozialismus, was ihre Verstrickungen waren, die Schweiz, die keine jüdischen Flüchtlinge mehr ins Land gelassen hat. Also schon Situationen, wo man heute muss sagen, das ist wirklich Unrecht gewesen. Das geht mal darum, das überhaupt zu wissen, eben auch im Kolonialismus. Dort weiss man es zum Teil noch ein bisschen weniger, wie die Schweiz eben überall involviert war. Dann geht es darum, auch die eigene Verantwortung, das historische Unrecht zu anerkennen. Und dann für dort, wo jetzt eben das Unrecht auch noch bei uns vorhanden ist, zum Beispiel mit diesen Kulturgütern, Lösungen zu finden. Mhm. Und das heisst nicht immer zurückgehen. Das heisst manchmal auch sagen, schon nur anerkennen, okay, was ist da passiert, Kontakt aufnehmen, die Leute überhaupt zu finden und dann, ich sage darum, eben eine Lösung zu finden. Man sagt heute eine gerechte und eine faire Lösung, die idealerweise für beide stimmt.
Und ihr als Kommission beratet dabei den Bundesrat?
Die Kommission beratet den Bundesrat, wie soll die Schweiz auch in diesen Situationen umgehen. Der Bund hat selber auch im Eigentum sehr viele Kulturgüter, dass man dort dann selber mal auch hinschaut. Ja, im Archiv und die verschiedenen Museen, die im Bund gehören oder wo Kulturgüter in diesen Museen im Bundeseigentum sind, dass man dort sicher selber hinschaut, dass man dort auch ein bisschen vorbildlich ist. Man kann ja nicht von den anderen Museen verlangen, was man selber nicht umsetzt. Da hat die Kommission auch die Aufgabe, dort bei diesen Kulturgütern genau hinzuschauen. Und dann können sich auch in Einzelfällen, wo es strittig ist, wo man vielleicht jemanden, der heute das Kulturgut besitzt, das Kunstwerk, und jemanden, der sagt, das hat mein Grossvater, der hat das verloren damals, dass man dort eine Lösung findet. Und da gibt es natürlich manchmal auch Streit, da wird man sich nicht einig. Und dann kann man sich an die Kommission wenden. Und die Kommission kann Empfehlungen abgeben. Sie tut nicht entscheiden, wir sind nicht das Gericht. Aber Empfehlung abgeben, schaut die Situation an, probiert auch zu vermitteln, gibt eine Empfehlung ab. Das Gericht könnte dort häufig eben nichts mehr machen, weil erstens ist es zu lang zurück, es ist verjährt. Und gerade im Nationalsozialismus, aber auch in der Kolonie, hat es natürlich viele Lücken. Da hat es eine Zeit gegeben. Ich meine, wenn ihr müssen fliehen als jüdische Familie, dann hat er nicht als erstes noch alle Dokumente zusammengesammelt. Ich meine, das war Chaos gewesen. Und man hat ja die jüdische Bevölkerung auslöschen. Man hat ihre Identität auslöschen. Folglich hat man auch nicht ihnen gesagt, aber möchtest du vielleicht den Beweis, dass dir das Bild mal gehört hat, noch zuerst mitnehmen? Oder? Und die Lücken, das ist natürlich schwierig, darum können Gerichte häufig das nicht entscheiden. Und trotzdem haben wir eine Verantwortung, dass wir in solchen konkreten Situationen gerechte und faire Lösungen finden.
Mm. Und dann reden Sie, also gehen Sie als Präsidentin dann zu der, es ist, glaube ich, Elisabeth Baumschneider, es ist, glaube ich, Ihre Verantwortung. Dann Sie sie beraten dann in dem Moment?
Also das ist eine unabhängige Kommission. Die gibt Empfehlungen ab, wie gesagt, auch Bundesrat. Aber jetzt muss ich um Verständnis bitten, die Kommission gibt es seit 3 Monaten. wir sind jetzt noch
sind
nicht gerade
am Anfang.
Ja, die Schweiz hat eigentlich sich zwar so bei einer internationalen Konvention schon vor fast 30 Jahren verpflichtet, dass sie so eine Kommission schafft, dass sie das anschauen will. Hat es dann aber ein bisschen gedauert, manchmal in der Schweiz. Jetzt haben wir die Kommission, die hat angefangen zu arbeiten. Das sind wirklich Expertinnen und Experten aus dieser Situation, die wissen, auch wie man das anschaut. Und, aber wir sind intensiv dran und ich denke, es ist wichtig, dass man jetzt nicht nur auch an diesen Einzelfällen arbeitet, sondern auch der Bevölkerung zeigt, was das bedeutet, wenn man die eigene Geschichte halt einfach anschaut. Und ich bin wirklich überzeugt, oder, wenn man die eigene Geschichte, das gilt jetzt für einen selber, aber auch als Land, wenn man die anschaut und halt auch die unangenehmen Sachen anschaut, das stärkt einem. Das macht einem nicht schwächer und sagt, ich tue es mal wegwischen und hoffentlich merkt es niemand. Sondern nein, das ist, wir sind involviert gewesen, wir haben eine Verantwortung, wir nehmen die wahr und wir suchen Lösungen. Das macht das Land stärker und das ist eigentlich wirklich meine felsenfeste Überzeugung.
Frau Sommer-Ruge, ich würde Schampa gerne auch Ihre eigene Geschichte noch anschauen in diesem Gespräch, weil ich auch überzeugt bin, dass wir irgendwie geprägt und geformt werden durch unsere Vergangenheit. Es nimmt mich Wunder, was Sie geprägt haben, um auch Verantwortung zu übernehmen in unserem Land. Sie sind im Kanton Zug geboren.
Ja, also ich bin nur dort geboren. Ich bin im Kanton Aargau aufgewachsen.
Ich weiss, Sie sind in Sees aufgewachsen, im Freiamt im Kanton Aargau. Aber steht überall in einem Spital im Kanton Zug.
Ja, einfach, es hat dort noch, ich glaube, gar kein Spital
gehabt. Sind Sie im Liebfrauenhof?
Ja, genau.
Dann sind wir im gleichen Spital
ja,
geboren.
Ja, also das ist ja unglaublich. Einfach mit einer zeitlichen Distanz.
Aber nicht so viel.
Mehrere Jahrzehnte, aber...
Welche Menschen oder welche Erfahrungen haben Sie damals, also jetzt in der Retrospektive, am meisten geprägt, so in Ihrer Kindheit und Ihrer Jugend?
Also das Freie Amt ist ja damals, heute weiss ich es nicht mehr so genau, wie es ist, aber damals schon sehr katholisch gewesen. Und ja, ich denke, das Umfeld ist auch sehr katholisch. Das ist sicher etwas, was mich geprägt hat. Und ich würde es eigentlich durchaus positiv formulieren, dass es, ich habe mir das immer wieder überlegt, ich glaube, also eine gewisse Achtung vor der Schöpfung, ein gewisser Respekt, dass man dass das Leben ein Stück weit an ein Geheimnis bleibt. Irgendetwas von dem ist mir geblieben. Aber der Katholizismus war natürlich auch einer, der viel mit Strafe und schlechtes Gewissen und Druck und wenn man nicht ist in die Kirche und nicht beichten und also die Regeln, also sie waren sehr präsent in meiner Kindheit. Und dann mit der Zeit auch wirklich mein Widerstand auch gegen die katholische Kirche von ihrem Umgang mit den Frauen. Das ist etwas, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ich bin aus der katholischen Kirche austreten als junge Frau, also vor langer Zeit. Und das war eigentlich der Hauptgrund, dass ich fand, ich kann doch nicht noch jemand dabei sein, wo Frauen, nur Männer können Priester werden. Ich kann nicht einmal dürfen gehen. Wie hat man dem gesagt, assistieren in der Ministrantin. Ich wäre so gerne Ministrantin gewesen. Meine älteren Brüder hat noch die Messe auf Latein auswendig gelernt. Ich habe mit ihm zusammen, ich bin 4 Jahre jünger, mit ihm zusammen probiert, die Messe auf Latein auswendig zu lernen. Ich habe es sicher gemacht, aber ich konnte nicht ministrieren. Und dort habe ich wahrscheinlich etwas gespürt, einfach so ein Grundunrecht. Und wie gesagt, ich finde es heute noch, bis heute eigentlich, nicht nachvollziehbar, aber lassen wir das. Aber ich denke, das hat mich geprägt, vielleicht in beidem, also in dem Grundsinn von Respekt vor dem Geheimnis vom Leben, sage ich jetzt so, wo heute nicht mehr religiös ist, aber dort vielleicht etwas geprägt hat, aber auch vielleicht ist dort schon Feministin geformt worden.
Wie das? Haben Sie dort auch eine Auseinandersetzung gehabt mit Ihrem Elternhaus? Ist das eine Diskussion gewesen mit
den
Eltern?
Nein, ich hatte keinen Widerstand. Ich habe das einfach wahrgenommen. Ich bin vielleicht enttäuscht. Nein, das ist so gewesen. Das hat niemand in Frage gestellt. Also, das war dann wirklich schon eine Zeit gewesen, auch ein Elternhaus, wo das einfach so war. Aber ich denke, es vielleicht von meinen Eltern schon auch gelernt. Ich denke, wir haben ein gutes Leben gehabt. 4 Geschwister, also 4 Kinder. Aber vielleicht schon immer wieder mitbekommen. Also, wenn es uns gut geht, haben wir schon auch eine Verantwortung gegenüber denen, was weniger gut haben. Das ist jetzt fast mal nicht Matter. Das war aber nicht so gemeint als Zitat. Aber einfach das Bewusstsein, es gibt andere Leute, die haben es weniger gut, die können das nicht. Wir können ins Gymnasium gehen, das haben nicht alle können. Und zwar nicht nur jetzt finanziell, sondern auch die Fähigkeit, die Unterstützung. Meine Mutter war nicht berufstätig, sie hat aber sehr viel gearbeitet, einfach für das einmal zu sagen. Sie hat einfach nichts verdient dabei.
Oder Care-Arbeit.
Ja, 4 Kinder. Aber das Bewusstsein, dass es nicht alle so gleich haben und dass das auch eine Verantwortung ist und dass es auch einen Ausgleich braucht und dass man auch etwas zurückgibt, dass man für die anderen schaut. Ich glaube, das ist etwas, das nicht ausgesprochen, man hat es uns nicht jeden Tag gesagt. Aber man hat es gelebt.
Ihr Vater hat bei der Lonza gearbeitet damals. Das ist die Chemie- und Pharmafirma. Was sind für Gespräche entstanden am Esstisch mit Ihren Eltern und Ihrer Family? Über was hat man geredet?
Also ich weiss, dass mein älterer Bruder mit meinem Vater, also wo mein älterer Bruder dann ein bisschen wie sagt man, so zwischen 16 und 20 war, oder meine ältere Schwester übrigens auch, die sind Zwilling, die haben schon etwas gestritten mit meinem Vater, einfach Chemie und was die dort machen. Und ich bin dann eigentlich meistens Klavier spielen.
Die hat das nicht so interessiert. Sie haben dann ihre
Brüder. Ich habe dann Klavier gespielt.
Ist das etwas, was Sie von Anfang an interessiert hat, das Klavier?
Nein, ich habe eigentlich lieber Geige gespielt. Aha. Aber meine Mutter hat dann gesagt, mit 4 Kindern, hat sie gesagt, ich könnte alle Instrumente lernen, die es im Dorf gibt. dann haben die Mütter auch nicht die Kinder schon oder Väter überall hingefahren mit dem Auto. Das war gar nicht vorstellbar. Sie haben gesagt, ich könnte einfach lernen, was es im Dorf gibt. Ja. Dann hat es zuerst Blockflöte gegeben vom Kaplan, also seine Betreuerin oder wie sagt man denn, Haushälterin. Nachher hat es halt Gitarre gegeben, weil das ist gerade frei gewesen. Und Klavier hat es dann keinen Platz gehabt. Gige hat es halt keinen Unterricht gegeben im Dorf. Und wo dann die Klavierlehrerin endlich Platz gehabt hat, hätte ich eigentlich lieber den Gitarre gehabt. Also es ist jetzt nicht so, es wäre eine zu schöne Geschichte. Ich habe schon immer Klavier spielen. Das ist, nein, einfach weil die Klavierlehrerin Platz gehabt hat für mich. Habe ich können gehen. Und als ich sie dann mit 14 mal gefragt habe, ich habe das Wort Konservatorium mal gehört, das hat mich so fasziniert, einfach schon nur das Wort. Und dort tut man ja Musikausbildung machen. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich vielleicht mal könnte als Konservatorium. Und dann hat sie gesagt, oh nein, das ist viel zu schwierig. Ich weiß nicht, ob sie selber durchgefallen ist oder ich habe das Gefühl, es war bei ihr sehr prägend gewesen. Und dann habe ich das Thema eigentlich lang weg gehabt und erst vor der Matura, kurz vor der Matura, habe ich dann entschieden, nein, ich gehe jetzt wirklich ans Konservatorium und habe dann eine Klavierausbildung gemacht.
Sie hatte dann auch Medizin im Kopf gehabt, Mathe, so die M-Fächer. Medizin, Musik oder Mathe.
Passt eigentlich alles sehr gut zusammen. Ja, es wäre wirklich in Frage gekommen. Ich habe dann Musik gemacht, weil ich habe gesagt, entweder kann ich das Vorjahr überspringen und sonst mache ich etwas anderes. Mhm.
Und das heisst, Sie haben aber in dieser Zeit, während dem Gymi ein immer sie, haben Sie immer Klavier gespielt, Sie sind immer in Unterricht, obwohl Sie eine Lehrerin hatten, die dort...
Nein, da hatte ich eine andere. Lehrerin. Nein.
Es steht und fällt auch mit den Lehrpersonen, würde ich sagen.
Ja, also Mathematik bin ich sehr schlecht gewesen, lang. Und dann hatte ich am Gymnasium eine Nonne, die Mathematik unterrichtet hat und die hat auch noch Blockflöte gespielt und wir haben aber über den Mittag zusammen Blockflöte gespielt. Und dann hatte ich eine 6 in Mathe. Einfach, das war wirklich die Lehrerin. Die hat mich so fasziniert. Und dann ist das wie aufgegangen. Das ist schon spannend. Ja.
Also, Moment, Sie haben mit ihr Blockflöte gespielt und nachher hatten Sie eine Mathe-Prüfung.
Ich wollte damit sagen, ich hatte eine Beziehung zu dieser Lehrerin. Mhm. Und es war natürlich schön für mich, mit der Lehrerin zusammen Blockflöte spielen. Und die Beziehung ist dann so wichtig geworden für mich, dass ich nachher alles dafür gemacht habe, dass ich in der Mathe auch gut bin. Und so.
Und man sagt ja auch, dass man, wenn man ein musikalisches Verständnis hat, ist man meistens auch gut in der Mathe. Das finde ich immer so faszinierend. Das Musische und Zahlenmäßige.
Ja. Und Medizin ja auch. Also es gibt ja das Medizinerorchester zu Bern. Also ja, eigentlich, es hängt, glaube ich, schon auch zusammen. Aber ich finde Politik und Musik im Fall auch eine sehr gute Kombination.
Was haben Sie von der Musik gelernt, die Sie in die Politik übertragen
können? Ja, sehr viel. Also erstens Konzentration, zu erfassen, schnelle Erfassen von komplexen Strukturen. Oder? Gerade wenn ihr im Klavier eine Partitur vom Blatt lesen, habt ihr zum Teil 4, 5, 6 Töne gleichzeitig. Ihr müsst die Stimmen sehen, horizontal, vertikal können lesen, das übersetzen. Dann auch, ich habe viel Kammermusik gemacht, also zusammengespielt mit anderen. Und ich glaube, dort ist eben mein Gefühl gekommen für die kollektive Intelligenz, also zusammen tönt es eben besser als allein. Mhm. Aber nur, wenn eben alle sich einbringen, wenn alle mitmachen, alle aufeinander hören. Und dann vielleicht auch noch der Auftritt. Sie haben ja im Vorgespräch jetzt noch nicht mal etwas aus dem Vorgespräch plaudern. Haben Sie gesagt, ja, dann können wir ja dann sonst noch einmal anfangen oder schneiden. Dann habe ich gesagt, nein.
Nein.
Im Konzert gehen Sie auf die Bühne und dann wird gespielt.
Ja.
Und dann gilt es.
Ja.
Und ich finde, in der Politik ist das ein Stück weit auch so. Natürlich könnt ihr noch einmal in einer Rede noch mal anfangen. Aber am Schluss ist es gleich auch der Moment, wo sehr wichtig ist, wo etwas entstehen kann.
Und das ist interessant, das hat wirklich mit dem Fokus zu. Ich bereite mich auf etwas vor und dann ist es live. Und dann gilt es. Und das haben Sie dort schon gelernt, während Sie Konzerte gegeben haben.
Ja, und es ist aber nicht einfach live. Ich rate jetzt das ab, was ich geübt habe. Sondern es ist eigentlich noch einmal ganz neu. Ich muss es neu erfinden im Konzert. Das ist ja die grosse Faszination in der Musik. Der hat geübt, Stunden, tagelang, wochenlang. Und gleichzeitig ist der Moment vom Konzert einmalig, weil es entsteht in dem Moment etwas. Und das ist in der Politik letztlich auch so. Der hat einen riesen Rucksack, idealerweise, an Wissen, an Erfahrung. Aber dass nachher euch vielleicht in einer wichtigen Sitzung in den Sinn kommt, man könnte doch das so machen. Das ist einfach im Moment.
Wow, ja.
Die Mischung von guter Vorbereitung, viel Erfahrung und gleichzeitig die Intuition, ein Stück weit, oder Inspiration und im Kontakt sein mit anderen, das ist eigentlich in der Politik, finde ich, das A und O.
Also würden Sie sagen, perfekt vorbereitet sein und dann nachher im Live-Moment völlig präsent?
Eigentlich alles gehen.
Alles gehen.
Ja, perfekt vorbereitet klingt jetzt schon so ein bisschen einengend. Aber gut vorbereitet. Also ich sage, ich habe immer gesagt, einfach ein gut gefüllter Rucksack. Bin ich gestern auch froh auf dem Rothorn, dass ich genug zu trinken dabei hatte. Ja.
Und ich habe eben schon mal gehört, dass Sie auch immer einen gut gefüllten Rucksack haben, wenn Sie das Wochenende sind, als Bundesrätin. Ja. Sie haben immer einen Stapel Dossier heimgenommen.
Ja, also zwei Koffer.
Nein.
Hat mir der Chauffeur heimgebracht. Ja, aber das machen alle Bundesräte und Bundesrätinnen. Die Frage ist dann, wie viel man aufmacht, den Koffer. Aber ja, also das ist wirklich am Wochenende ist Dossierstudium. Das ist so, ja. Aber ich habe das eigentlich allermeistens wirklich gerne gemacht. Weil das ist so ein Stück weit, wenn ich jetzt höre da wieder auf mit meinem Rucksackbild, aber das ist ein Stück weit auch den Rucksack füllen, wissen, natürlich auch Vorentscheidungen fällen, etwas durchdenken, studieren. Und das ist vielleicht auch noch etwas, was ich manchmal vermisse jetzt von der Bundesrätin. Ich meine, ihr habt tolle Leute um euch herum. Das ist unglaublich. Also die Motivation, die Bereitschaft, sich einzusetzen. Man sagt ja so viel Negatives über die Bundesverwaltung immer wieder. Oder? Und ich habe einfach erlebt, was das heisst, was das für eine Leistungsbereitschaft ist, für eine Intelligenz, für einen Versuch, wirklich alles zu geben, damit man gute Antworten findet. Und das ist häufig ja in meinem Wochenendgepäck eigentlich das Resultat von meinen Mitarbeitenden, die sie mir halt dann so unterbreitet haben.
Ich möchte nochmal zurückgehen zu dem Eltern- und Kinderhaus in Sees mit ihren drei Geschwistern, mit ihren Eltern. Wie muss ich das vorstellen? Was war das für ein Haus? Wie hat das gewuselt bei Ihnen? Was haben Sie da für Erinnerungen?
Ja, also vier Kinder ist schon heftig. Der Jüngste sind 11 Jahre auseinander. Ich bin in der Mitte. Ich denke, wir waren in einer Nachbarschaft, in der die Kinder viel miteinander gemacht haben. Also, wo es viele Kinder gab, die etwa nicht im gleichen Alter waren. Mhm. Und ich glaube, und das hat auch Platz gehabt, für dass man spielen kann und Go-Kart fahren und Rollschuhe und einfach so und Verstecke spielen. Und ich glaube, das war eigentlich erstens sehr schön gewesen, sehr wichtig auch, dass wir, und ich glaube auch für meine Mutter recht angenehm, dass nicht immer alle daheim gehockt sind. Auch das, oder immer wieder die Überlegung, ich meine, die Vorstellung, die sind mit drei, mit vier Kindern in einer engen Wohnung, die Kinder können kaum raus, oder müsst immer Angst haben, oder schauen oder so. Also, Platz schaffen, dass sich Kinder können bewegen können, dass sich Kinder können vernetzen können, dass sie können ihre sozialen Beziehungen aufbauen und üben. Es ist schon extrem wichtig. Und ich glaube, dort hatte ich eine gute Ausgangslage gehabt. Mhm. Und meine Mutter hatte einen grossen Garten gehabt, und ich habe gerne Gärtner. Ich glaube, das ist vielleicht das, was sie mir fast am meisten weitergegeben hat, den grünen Daumen. Ich habe immer, auch jetzt, ich habe einen Garten, ich habe immer Herdöpfel natürlich im Garten. Aber auch sonst, das mache ich wirklich gerne. Ich bin jemand, der die Hände muss immer wieder in den Herd stecken muss.
Aber das war nicht der Moment, wo Sie politisiert worden sind. Oder wenn Sie sagen, Sie sind am Nachttisch mit der Family eher nicht über das Politische geredet, sondern Sie sind
da Ich komme nicht aus einer Familie, die politisiert hat.
Und ich habe eben interessant gefunden, ich habe kurz etwas gelesen über das neue Buch von Ihrer Mom, Lukas Hartmann, wo über seine Großmutter geschrieben hat. Das Buch heisst «Martha und die Iren». Und sie hat dort heimlich müssen die Schuhe flicken, weil ihr Partner dort krank geworden ist. Und dann hat sie das in den 60er Jahren nicht dürfen zeigen, dass sie das macht. Mhm. Und er hat sich damals, heisst es so schön, gesagt, meine Frau soll mal machen dürfen, was sie will. Und ich habe
oh, danke vielmals.
Hat sie das nicht gelesen? Das heisst es so, in dem Buch von ihrem Mann.
Das Herz habe ich auch ausgeblendet.
Aber sie, also, meine, so lebt er sie auch, oder? So leben
ja, sie auch in der Partnerschaft. Ich reagiere nur darauf, dass man sagt, sie darf. Also, wer?
Ja, hallo. Ja, eben genau. Und ich habe mich aber gefragt, oder, wo ihr Feminismus angefangen hat. Mhm. Ob ihre Mutter für eine Rolle gespielt hat in dem ganzen Gebilde, wo gesagt hat, ich mache Care-Arbeit und ich bleibe daheim und engagiere mich ehrenamtlich. aber gehe nicht arbeiten. Ist das ein Thema für Sie damals in Ihrer Jugend?
Ja, einfach ein Vorbild natürlich. Und eines, was ich nachher haben musste, lernen zu hinterfragen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, so zu leben. Und ich denke, meine Mutter hat ein gutes Leben gehabt. Wobei, ja, ich glaube, sie hätte vielleicht noch andere Seiten von sich auch entwickeln können. Das ist jetzt nicht negativ über die Kindererziehung, die eine Riesenarbeit ist und eine Riesenleistung ist, wo ich allergrößten Respekt habe und mich immer wieder frage und denke, und die Gesellschaft gibt für das null Geld. Das ist in dem Sinn null Franken wert, sage ich jetzt mal. Und was halt null Franken wert hat, hat auch nicht so viel Wert sonst im Leben. Aber es war eine Möglichkeit, so ein Frauenleben zu führen. Und ich musste schon lernen, dass es aber auch noch andere Möglichkeiten gibt, als Frau zu leben. Und ja, das war ein kleiner Weg gewesen. Aber dann ist nicht Feministin, definitiv nicht Feministin geboren, sondern eher die sich später hat müssen, mindestens ein Stück weit eine Freiheit schaffen, das könnte das Leben sein. Aber es gibt eben für Frauen noch x andere Modelle oder Möglichkeiten. Und die Tatsache, dass mein Mann, wo wir uns kennengelernt haben, schon 3 Kinder hatte, war halt dann eine Ausgangslage, wo gesagt haben, ja, wir haben zusammen keine eigenen Kinder, aber ich habe sehr eine schöne Beziehung zu seinen Kindern. Übrigens auch zu der Mutter von ihren Kindern. Von dort her finde ich, ist es ja nicht nur entweder oder man hat selber Kind oder man hat kein Kind, sondern es gibt ja heute, Gott sei Dank, in diesen verschiedenen Familienmodellen auch ganz verschiedene Möglichkeiten, vielleicht so eine mütterliche Seite können zu leben, ohne jetzt zwingend eigene Kinder zu haben.
Haben Sie das nie bereut?
Ja, was heisst schon bereut? Also das war ein langer Prozess gewesen und ich bin sowieso nicht jemand, der so immer denkt, was habe ich denn verpasst und was hätte ich denn sollen machen. Und das ist überhaupt nicht meine Art. Ich bin wirklich überglücklich und dankbar, dass ich so eine schöne Beziehung hatte zu diesen Kindern von meinem Mann. Und jetzt auch zu ihren Kindern, also zu den Grosskindern, finde das ein riesen Glück. Und bin auch dankbar, dass alle mit dem so gut umgehen können. Das ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Aber heute ist es wirklich sehr entspannt, sehr schön, sehr locker. Und ja, das ist natürlich toll. Mm.
Sie sind dann eben noch das Konzi auf Luzern, haben die Ausbildung gemacht, sind Musikerin, Pianistin geworden, sind dann Konzerte gegeben. Ist das, also, wo haben Sie die überall gegeben? Wo haben Sie überall damals können sehen? Auf der ganzen Welt? Weil es heisst irgendwo in Ihrem Lebenslauf «Traveling the world, worldwide» irgendwie so. Und ich habe mich gefragt, ob Sie mit dem Klavier unterwegs sind.
Also, man schreibt dann auch so im Curriculum schreibt man Konzerte im In- und Ausland.
Ja, genau.
Und das habe ich schon auch gemacht. Aber da stellt man sich so eine Weltkarriere vor. Nein, ich sage es gerne noch einmal. Ich war begabt, ich habe sehr viel geübt. Ich habe gerne gespielt, aber es war jetzt nicht einfach so eine Karriere gewesen. Es hätte nie gelangt für eine Karriere. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man selber seine Möglichkeiten, seine Grenzen erkennt. Und trotzdem, ich meine, ich spiele wahnsinnig gerne. Ich bin wirklich begeistert. Ich bin dankbar, kann ich jetzt wieder mehr spielen. Ich bin manchmal, denke ich, im Herzen wirklich Musikerin geblieben. Aber das ist nicht, das müssen nicht alle auf die grossen Bühnen gehen. Gott sei Dank nicht. Ich gehe auch sehr gerne hören, die eben gut, wirklich gut spielen.
Mich nimmt es wunder, wo Sie denn abgezogen sind, abgebogen sind in die Richtung Politik. Ist das Freiburg gewesen, wo Sie gewohnt haben, wo Sie auch unterrichtet haben und wo Sie ja auch ehrenamtlich gearbeitet haben im Haus für geschlagene Frauen?
Genau.
Und Sie erzählen in vielen Interviews, dass das eigentlich so der Moment war, wo Sie gemerkt haben, da muss man etwas machen, da würde ich mich gerne engagieren. Was sind die prägendsten Erlebnisse dort in diesem Haus?
Ja, das ist so gekommen. In Freiburg habe ich dann Klavier unterrichtet. Ich habe viel immer noch geübt, Konzerte gegeben ab und zu. Und habe so gemerkt, das ist schön, aber das ist nicht das ganze Leben. Und habe dann jemanden kennt, der gesagt hat, sie suchen Leute, Frauen, die im Haus für geschlagene Frauen einfach zur Nacht kommen, einen Nachtdienst machen, damit einfach jemand dort übernachtet. Da habe ich gefunden, das ist für mich eine Möglichkeit, einfach auch etwas anderes zu sehen und eine andere Seite von mir zu leben. Und ich war dort eigentlich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen schon sehr heftig konfrontiert gewesen. Und habe dann in diesem Verein mich davon engagieren, habe gesagt, ja, das, Gewalt gegen Frauen ist nicht einfach nur dieser Frau ihr Problem, weil sie irgendwie Pech hatte mit ihrem Typ, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, dass die Frauen nachher keine Wohnung finden, keine Ausbildung haben, kein Geld mehr haben, dass Kinder darunter leiden. Damals mussten die Frauen immer die Wohnung verlassen. Stellen Sie sich vor, dann ist sie abgeschlagen worden, dann hat sie noch müssen gehen, der Mann war weiter in der Wohnung gewesen, und sie hat sich im Frauenhaus versteckt, hat nicht gewusst, wo hin. Und also, da hat man jetzt auch viele Fortschritte gemacht.
Wie ist es heute? Nur ganz kurz
Klammer. Heute muss in der Regel der Mann die Wohnung verlassen. Ja. Und die Frau kann in der Wohnung bleiben. Ja. Aber damals war es ja so, dass Gewalt in der Ehe nicht ein Offizialdelikt war. Also dann musste die Frau eine Anzeige machen, aber man hat nicht per se gesagt, ja, das ist auch ein gesellschaftlicher Ausdruck, oder? Das ist ein Offizialdelikt, die Gesellschaft verurteilt das. Dann hat man gesagt, die sind geheiratet, da muss man denen nicht ins Ehebett schauen, was dort passiert, oder? Hm. Also es hat sich vieles da, aber ich habe damals realisiert, eben, dass das ein gesellschaftliches Thema ist. Und nicht, das geht nicht nur die Frauen an, das geht Männer, das geht die ganze Gesellschaft an. Dann habe ich so auf Podien organisieren und habe einfach gemerkt, das ist ein Thema, das mich... Ja, wenn ich etwas machen will, wenn ich etwas verändern will. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Und natürlich, Gewalt gegen Frauen hat ja eben auch dann Auswirkungen auf ihr Leben, auf ihre ökonomische Situation, eben auf Kinder. Und so bin ich eigentlich in die Politik gekommen. Und dann ist dann so mit der Musik, wo ich langsam mit 30 gefunden habe, so jetzt musst du dann ein bisschen überlegen, was du noch machen willst, ich habe das Inserat gesehen beim Konsumentenschutz und habe gesagt, so, da gehe ich. Dann habe ich den Job bekommen und dann bin ich eben wie ein Muni-Kreishaufen. Das hat mich wirklich fasziniert, weil der Konsumentenschutz hat mich ganz nahe an das, was die Leute in ihrem Alltag beschäftigen, hingebracht. Mhm. Und das ist eine wunderbare Aufgabe. Mhm. Die Leute, die einem anrufen, die waren auf einer Garfahrt. Manchmal gibt es heute immer noch die Garfahrt, oder? Ganz günstig in Elsass. Und sie sind zurückgekommen und sie hat auf dieser Garfahrt eine Decke gekauft für 1'000 Franken, die sie gar nicht zahlen konnte. Dann hat sie es ihrem Mann nicht gewagt zu sagen. Ui. Dann haben sie einen Kredit aufgenommen. Ja. Dann sind sie in die Schuldenfallen reingekommen, haben nicht mehr schlafen, sind krank geworden, haben den Job verloren. Einfach und so ganz nah am Leben. Mhm. Und dort ist eigentlich auch wieder das gekommen, ich wollte mich engagieren. Für die Leute, die das jetzt nicht selber, die können nicht in die Politik einsteigen. Und dort ist eigentlich, habe ich dann irgendwann gefunden, wenn du wirklich etwas ändern willst, dann musst du in das Bundeshaus hineingehen. Dann muss man dort ein bisschen, ja, sich einsetzen.
Sind das immer eigene Entscheidungen gewesen? Also das ist es, sehr, also selbstverständlich, aber gleichzeitig haben sie dort immer auch Unterstützung gehabt vom Umfeld, das sagt, ja, Simonetta, das ist jetzt dein Weg. Oder sind sie da sehr allein? Haben sie das sehr allein?
Also bestimmt. Mein Mann hat mich insofern sehr unterstützt, aber nicht, weil er gesagt hat, du darfst das machen, sondern weil er eigentlich auf eine, finde ich, sehr gute Art mich hat herausgefunden. Aber nicht, indem er gesagt hat, mach das ist gut, oder mach das nicht. Aber ich habe immer wieder können, bis heute so nachfragen, so wie ein Sounding Board, so wie herausfinden. Und er gibt mir einfach ein ungeschminktes, ehrliches Echo. Ja. Und das ist ja manchmal das Beste, dass man selber herausfindet, was ist, aber nicht einfach im Zimmer hockt und denkt, was soll ich, sondern mit jemandem so etwas auch herausfinden kann. Aber wo er nicht seine Bedürfnisse oder seine Wünsche hineinprojiziert hat, sondern wo er mir eigentlich mehr Freiheit, den Raum geschaffen hat. Das ist übrigens umgekehrt auch so. Ja. Aber das finde ich eigentlich in einer schönen Beziehung, das kann ein Paar sein, das kann in einer schönen Freundschaft sein, einfach, dass man einander wirklich weiss, und er sagt es ganz ehrlich. Er ist wirklich ehrlich. Macht mir nichts vor, aber es stärkt mich nachher, meine eigenen Entscheidungen zu finden.
Ja, schön. Schön. Und dann sind sie im... Wir überspringen jetzt ein paar Jahre den Konsumentenschutz. Dann, Sie sind in der SP, schon in ihren 20er sind Sie beitreten, sind dann irgendwann im Nationalrat gekommen, dann im Ständerat. Und dann sind Sie 2010 im Bundesrat gewählt worden. Und das war ja eigentlich zufälligerweise auch ein feministischer Akt gewesen. Ein wunderbarer, weil zum ersten Mal war der Bundesrat weiblicher gewesen als männlich. Und das aber nur für 14 Monate angeblich. Genau. Was war dort einfacher gewesen? Mit mehr Frauen als mit Männern im Bundesrat?
Ich würde nicht sagen einfacher, aber ich will da nicht so pauschalisieren und jetzt sagen dann, aber ich denke, man hat tendenziell mehr diskutiert. Im Sinne von, das muss man besprechen. Ich will das jetzt, sondern okay, du willst es anders, dann sag mal, oder sagen sie mal, eben, wer sie. Also, dass vielleicht die Atmosphäre, dass eine Diskussion wichtig ist und wertvoll ist. Und nicht, natürlich ist sie manchmal schon mühsam, aber es ist per se nicht mühsam, sondern es braucht Diskussion. Mhm. Und die Tatsache, dass wir in diesem Jahr ja auch den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen haben, das ist auch ein Resultat von einer Diskussion, wo man nicht einfach entschieden hat, sondern wo man gefunden hat, sich austauscht hat. Und wo man vielleicht auch einmal sogar, das war jetzt nicht der Entscheid gewesen, zum Ausstieg aus der Atomenergie, aber wo man einmal gesagt hat, wir vertagen es noch einmal. Ich nehme es noch mal zurück, ich überlege noch mal, ich finde, es sind gute Hinweise gekommen, ich will es noch mal mit meinen Leuten besprechen. Und dass das nicht eine Prestigefrage ist, ich habe mich durchgesetzt oder ich habe mich auf den Sack bekommen, sondern dass man eigentlich, dass der Austausch, dass das auch ein Zeichen von Stärke ist. Mhm. Aber noch einmal, ich sage jetzt nicht, das war dann immer so gewesen und nachher war es nie mehr so gewesen. Aber ich muss schon sagen, es hat gefackt das Jahr. Es hat gefackt. 4 Frauen im Bundesrat, stellen sie sich vor, das erste Mal und für ein einziges Jahr. Und seitdem ist es ein bisschen zurückgegangen.
Aber ja, und ich spüre das ihnen auch an, sie leuchten auch, die Augen leuchten anders.
Oh.
und ich spüre auch, eben, sie sprechen es an, es ist, man ist irgendwie miteinander mehr und dann eben darum eben auch effizienter. Ich würde natürlich jetzt sehr gerne fragen, was sie denn heute halten von der heutigen Situation, wenn sie gar Kernenergie ansprechen, weil dann machen wir ja komplett eine andere Wende momentan. Aber wir haben vorher abgemacht, dass wir über die aktuellen Themen weniger reden in diesem Gespräch.
Ja, ich verstehe, dass Sie das fragen, aber ich denke, es ist richtig, wie gesagt, dass Sie jetzt die anderen Lola arbeiten, die jetzt dran sind. Und darf ja immer noch meine Sache denken.
Genau. Beobachten Sie denn grundsätzlich, oder haben Sie das selber auch beobachtet, bei sich selber eine Ungleichbehandlung zwischen männlichen und weiblichen Bundesrätinnen oder ganz grundsätzlich in der Politik? Haben Sie das Gefühl, dass Sie müssen sich mehr behaupten als Ihre männlichen Kollegen?
Ja, es gibt jetzt so die Stereotype, die Klischee, wo man sagt, dass man Frauen natürlich mehr auch an den Kleidern beurteilen oder auch immer noch kommentiert, dass sie ja haben. Die Männer haben einfach das Langweiligste, was es gibt, oder Schalen, Krawatten, da kann man vielleicht sagen, gehäuselte Krawatten oder gestreifelte. Ja, man muss nicht unterschätzen. Es ist eine Möglichkeit für Frauen, sich auch zu präsentieren, vielleicht auch verschiedene Seiten von sich zu präsentieren. Aber es ist schon auch ein Teil, der immer von Sachen ein Stück weit ablenkt. Und, also die Kompetenz, die ein Stück weit automatische Kompetenzzuschreibung. Also ein Mann mit Schalen und Krawatten hat meistens ein Stück Kompetenz, wo man ihm schon mal ein bisschen zuschreibt, plus auch vielleicht ein Stück Macht, wenn man so angelegt ist. Und bei Frauen tut man das vielleicht mehr auch mit Kleidern verbinden und tut dann mehr Kompetenz oder mit Macht verbinden oder eben weniger mit Macht verbinden. Ich glaube, das ist jetzt aber so nichts Neues, sondern das ist schon immer so gewesen und das ist auch bis heute so. Ich kann es eigentlich nur für mich sagen. Ich denke, ich habe das Glück gehabt. Gut, das war auch meine Entscheidung, in einer Partei zu sein, wo es sehr wichtig ist, dass immer wieder Frauen gewisse wichtige Ämter besetzen und dann wieder ein Mann und dann wieder eine Frau. Und das aber nicht einfach nur im letzten Moment sagen, jetzt stellen wir noch rasch eine Frau vor, weil wir brauchen noch eine oder wir tun auf der Liste noch eine Frau ein bisschen auf, sondern das wirklich auch aufbaut und den Frauen auch den Raum gibt. Wir haben im Kanton Bern immer wieder, also während langer Zeit, eine Frauen- und eine Mannenliste bei den Nationalratswahlen. Das heisst, dann haben sie eine Liste voll Frauen, aber die müssen sie nachher haben. Das heisst, die Partei muss investieren, die will, dass die Frauen dann auch parat sind und nicht plötzlich nicht mehr vorhanden sind. Und ich glaube, die Überzeugung, aber auch das Engagement und die Glaubwürdigkeit, dass bei uns in der Partei wirklich die Frauen, ja, genau, der Raum soll dienen. Natürlich sind auch schon Männer abgewählt worden, wegen welcher Frau den Platz genommen hat. Ja, das ist natürlich, das ist ein Teil davon. Aber für mich war das ein Glück, eine Chance, weil ich denke, auch gerade für den Ständerat zu kommen, im Kanton Bern, das erste Mal eine Linke als Frau, da hat es eine Partei gebraucht, die wirklich gesagt hat, wir wollen die, und die mich auch ganz stark unterstützt hat und im Bundesrat eben auch. Wir wechseln immer wieder, wir schauen, dass von unserer Partei beide Geschlechter immer vertreten sind. Und zwar mit guten Leuten, die wir eben auch aufgebaut haben. Das war für mich ein grosses Glück. Genau. Ich weiss einfach, dass es keine Selbstverständlichkeit ist.
Richtig, und wir werden wahrscheinlich beide in einer Welt leben, wo es eben eine Selbstverständlichkeit ist und wo man gar nicht über das Thema reden muss. Und trotzdem nehme ich auch wahr, und darum kommt auch meine Frage von vorher, so ein bisschen, so die Wahrnehmung von außen. Ich nehme heute noch wahr, wie man über Elisabeth Baum-Schneider berichtet, sie sei jetzt nett, über Karin Keller-Sauter, die eiserne Lady, so Titel macht. Wie haben Sie die Medienberichterstattung oder so das Narrativ empfunden als Bundesrätin?
Ja, also manchmal musste ich auch ein lachen. Sie gesagt, ich sei immer so gut vorbereitet.
Ja, dossiersicher.
Ja, dossiersicher, war ja noch positiv, aber so ein bisschen perfekt vorbereitet. Vielleicht habe ich darum vorher reagiert. Und das ist so ein Stück weit, und ich gesagt, ja, wollen Sie lieber jemanden, der unvorbereitet ist? Oder sie ist so, sie ist ein bisschen distanziert. Er hat gesagt, ja, wollt ihr eine distanzlose Bundesrätin? Also, aber man merkt natürlich an dem, dass auch ja, gewisse Wörter dann einfach, eben, Sie haben es jetzt vorher auch erwähnt, bei Kolleginnen, Bundesrätinnen, einfach ja, dann häufig halt auch vielleicht eine andere Bedeutung haben. Sie ist ehrgeizig. Ein Mann, der ehrgeizig ist, der weiss, wo er hin will. Eine Frau, die ehrgeizig ist, hat offenbar etwas von ihren weiblichen Eigenschaften irgendwie noch nicht entwickelt. Also, diese Unterschiede, die merken wir alle. Mich jetzt persönlich hat schon halt einfach auch sehr stark, ich rede jetzt vielleicht nicht von mir, aber die Gewaltsituationen, und ich rede jetzt nicht nur auch, aber natürlich von der Femizid, wo Frauen umgebracht werden. Tatsache, dass für Frauen heute der gefährlichste Ort daheim ist, sich das mal vorstellen, daheim ist der gefährlichste Ort für Frauen. Und dann die verschiedenen Formen von Gewalt, von Herabwürdigung, bis heute Frauen, die weniger Lohn haben, nur weil sie eine Frau sind. Oder? Das ist natürlich das Bild, das habe ich alles mitbekommen. Jede Frau kommt das mit. Es gibt keine Frau, die sagt, nein, also bei mir ist wirklich, von der Erziehung her habe ich eigentlich nicht einen Unterschied gemerkt, aber ich lebe in einer Gesellschaft, wo das täglich ein Thema ist. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst sein. Es hat sich vieles verbessert, aber wir sind eigentlich noch nicht so weit.
Sie sind seit gut zwei Jahren Präsidentin von der Equal Salary Foundation, die Firmen zertifiziert, wenn sie eben genau die Lohngleichheit einhalten und schauen, dass alle faire Chancen haben. Wenn man auf die Webseite geht, sehen wir, da hat ein paar Firmen dabei, DHL, Ferrari, Lidl, die machen dort alle mit. Ist das der Weg, zum besser werden diesbezüglich? Zertifikat, Anreiz schaffen?
Ich glaube, es braucht beides. Es braucht die politischen Fortschritte, die gesetzlich, ich habe ja als Justizministerin die Lohngleichheit im Gleichstellungsgesetz verankert, also mit diesen Überprüfungen alle 4 Jahre, das braucht es. Und wahrscheinlich muss man dort noch weitergehen, weil die ersten Zwischenresultate oder Bilanz zeigen, dass es erstens ganz viele Firmen einfach nicht machen. Es gibt ja auch keine Sanktion, die machen die Überprüfung auch nicht.
Also es ist zwar bestimmt, dass man eigentlich
steht im Gesetz,
alle 4 Jahre.
Aber der Gesetzgeber, es ist halt dann, man hat dann nur das Minimum durchgebracht, und schon das war schwierig genug gewesen. Der Gesetzgeber hat gesagt, nein, Sanktionen gibt es da keine. Also das ist so, wie wenn ihr Tempolimiten machen würdet, aber keine Bussen verteilen, wenn jemand schneller fährt. Okay, dort muss man den Weg weitergehen. Das, was ich jetzt mache, ist eine Stiftung, die sagt den Firmen, wenn ihr wollt, dass man bei euch wirklich hinschaut, erstens hat ihr wirklich quantitativ, also bei den Zahlen, keine Diskriminierung im Sinn, dass Frauen weniger verdienen, nur weil sie eine Frau sind. Bei unserer Stiftung geht aber das Zertifikat noch darüber hinaus und sagt, wir schauen auch an bei den Weiterbildungen, bei der Anstellungen, bei den Boni. Habt ihr dort zum Beispiel auch eine Verteilung, wo Männer mehr Boni bekommen oder mehr teure Weiterbildungen machen können, ohne dass man nachvollziehen kann, warum das so ist als es eben bei Frauen möglich ist. Und das ist eigentlich die qualitative Veränderung. Das ist eine Veränderung in der Firmenkultur. Ich habe ganz spannende Gespräche mit Firmenchefinnen und Chefs, auch, wo die Zertifizierung gemacht haben und gesagt, erst wenn man bei uns hingeschaut hat, eben nicht nur zahlenmässig, Lohn, zack, zack, sondern auch, wie ist die Kultur in unserer Firma? Warum wird zum Beispiel jemand nicht befördert? Was hat man dort für Überlegungen gemacht? Sind da vielleicht Stereotypen drin? Aha, ja, die ist ja jung, die kommt jetzt sicher bald das Kind über. Dann wollen wir jetzt die nicht noch befördern und von viel Geld investieren. Sie ist ja dann sowieso nachher weg oder nur eine Teilzeit. Also die Bilder, die wir alle im Kopf haben. Oder? Und wenn man die anschaut, dann kann sich in der Kultur, im Zusammenarbeiten, im Wahrnehmen voneinander etwas verändern.
Ja, das ist verrückt. Ich habe schon Firmenchefs hören sagen, ich würde es gerne machen, aber es liegt finanziell nicht drin. Dann müssen wir den Männern mehr Geld wegnehmen.
Aha, wegen dem?
So, oder wenn, ja. wenn man gleich dann müssen wir irgendwie dort jemandem sagen, du verdienst jetzt plötzlich weniger.
Himmeltraurig.
Was sagen Sie? Also, ja. wie?
Wirklich ein himmeltrauriges Argument. Also ich gebe der Frau einfach weniger Geld, weil es sonst für die Männer nicht mehr langt. Aber es kommt da etwas zum Ausdruck. Und das muss ich jetzt auch mal sagen, das habe ich bei mir selber sogar erlebt. Oder? Wenn sich ein Mann beworben hat, als ich bei mir als Arbeitgeberin, und gesagt hat, ich brauche so viel Geld, ich habe bis jetzt so viel gehabt, ich muss eine Familie ernähren, sorry, aber ich kann nicht unter diesen Betrag gehen. Ich dachte, ja, dann kommt die gleich, eine Frau, und sagt, ich brauche sonst so viel Geld, ich muss eine Familie ernähren. Und denke, hat die keinen Mann? Mm. Und das sind doch Bilder. Ja, ich habe sie jetzt auch selber durchschaut mittlerweile. Aber das sind
also
ja Bilder.
Sie haben das aber gerade gemerkt, dass sie ja, das denken.
Ja. Aber das sind Bilder. Ein Mann ernährt seine Familie. Die Frau ernährt, sie hilft, etwas mitverdienen. Aber also vielleicht Kita finanzieren oder irgend so. Auch zum Beispiel die Frau, die Mutter, die ein Kind hat, sagt mir, die will Karriere machen. Ja, die will sich eben selber verwirklichen. Mhm. Der Mann macht Karriere, weil er für die Familie schauen, für die Welt, für das Land. Er will sich doch einfach auch nur selber verwirklichen. Oder? Also das sind so Stereotype. Und ich sage Ihnen nur noch ein Beispiel, das mich wirklich sehr beschäftigt. Jetzt hat mir eine Frau erzählt, die ist neu in eine Geschäftsleitung gewählt worden, in einer Bank. Zuerst mal eine Frau. Und dann hat sie herausgefunden, dass der CEO mit allen Mitgliedern der Geschäftsleitung ab und zu geht zu Nacht essen. Aber mit ihr nicht. Und dann hat sie mich gefragt, soll ich jetzt den CEO fragen, kommst du mit mir auch mal zu Nacht essen? Aber, ja, was sagt ihm seine Frau, wenn er mit der, ja, mit der Kollegin geht zu Nacht essen? Dann hat sie gesagt, soll ich fragen, gehen wir zu Mittag essen? Aber zu Nacht und zu Mittag ist nicht das Gleiche. Warum geht er mit ihr nicht zu Nacht essen? Vielleicht hat er das Gleiche überlegt. Was drücke ich aus, wenn ich mit ihr gehe zu Nacht essen? Ich wollte mit dem nur sagen, das muss man durchschauen. Das muss man mal zuerst merken. Das war vielleicht gar nicht böse. Der hat wirklich vielleicht einfach gefunden, also in dieser Frau einfach sagen, kommst du mit mir zu Nacht essen? Das hat einfach etwas Anrüchiges schon ein bisschen. Ja. Und das mit dem Zertifikat, das wir machen, schauen wir sättige Sachen an. Wo sind so Stereotypen, wo sind so Bilder, die etwas machen, wo nachher in der Firmenkultur macht, dass Frauen weniger Möglichkeiten sich nicht wohl. Die Frau fühlt sich in der Geschäftsleitung nicht wohl. Ich meine, man geht mit denen zu Nacht essen. Die besprechen Sachen und haben vielleicht schon etwas abgemacht. Oder?
Klar.
Das sind die qualitativen Veränderungen, die es braucht. Und das ist mit einem Gesetz schwierig hinzubringen.
Ja, aber es ist, also wenn Sie das so formulieren und die Beispiele bringen, das ist ja wahnsinnig interessant. Das ist wirklich, es liegt ganz viel darunter. Oder? Wir haben die Stereotypen und antrainierte, sozialisierte Meinungen, wie es ist. Und die frage ich mich gerade, wenn Sie das so sagen, wo stehen wir da heute und wie kommen wir weiter, abgesehen von dem mit dem Zertifikat, dass wir dort einen Fortschritt haben? Oder, also, vielleicht bräuchte es, ich weiß auch nicht, Sie haben von männlichen Vorbildern geredet, wo zu wenig rum sind, aber was ist Ihre Haltung da?
Ja, das ist sicher ein Element und vielleicht eines der wichtigeren. Ich meine, wo sind die Vorbilder von Männern, für junge Männer, die vielleicht noch nicht Vater sind, aber Vater werden, wo sie das Gefühl haben, das ist ein toller Typ. Der bringt das wirklich zusammen, Beruf und Familie, also das, was eigentlich alle Mütter müssen machen. Die müssen das zusammenbringen. Und wo haben sie Vorbilder, wo sie es positiv finden? Und Was ich halt schon immer wieder höre, ist der Mann, der Vater wird und sagt, ich möchte jetzt 80% oder 60% arbeiten. Entweder sagt man, es geht leider nicht. Du musst deinen Posten aufgeben. Abteilungsleiter geht auf dieser Stufe, kann man es nicht. Bis hin zu, hast du deine Frau nicht im Griff? Hm. Haben wir die Männer erzählt, oder? Bis hin zu, am Morgen, ich muss die Kinder in die Kita bringen. Ich habe am 8. noch nicht in die Sitzung gekommen oder am 7:30. Ja, und was macht denn deine Frau? Also, es gibt schon Berufsbereiche, wo Männer auch an Prestige gewinnen, wenn sie sagen, ich reduziere, ich bin jetzt. Aber ich denke, ein grosser Teil der Arbeitswelt gewinnt man nicht Prestige, kommt auch nicht vorwärts. Und das ist ja genau das, was bei den Frauen passiert, oder? Aha, die schaut halt zu den Kindern. Ah, wickeln, ja, okay, den ganzen Nachmittag auf dem Kinderspielplatz hocken. Und nicht verdienen, selbstverständlich. Dass sie Bilder, dass sie Gefühle, dass sie das, was es nicht attraktiv macht für Männer, dort wirklich zu investieren. Und ich glaube, dort brauchten sie Vorbild, dass sie fühlen, hey, das ist lässig im Fall, ich will auch so wie der. Und dann haben wir aber noch ein paar strukturelle Probleme, die nicht gelöst sind. Also die Familienbetreuung, die Kosten für die Familienbetreuung. Ich meine, 10 Tage Vaterschaftsurlaub. Ich meine, was ist nach 10 Tagen mit einem Säugling? So ziemlich nichts. Also das schläft noch nicht durch, das tut noch nicht selber kochen, das ist, muss man noch wickeln. Also ich meine, 10 Tage, oder? Und auch für überhaupt eine Verbindung aufzubauen, auch für die Eltern, dass sie überhaupt die völlig neue, ich meine, es gibt, glaube ich, keine neuere Situation im Leben oder größere Veränderung, als wenn man älter wird. Und diese Situation zusammen erleben und die Beziehung auch wieder neu knüpfen. Alles, ich meine, und in 10 Tagen macht er das einfach nicht. Mm. Und unser Land leistet sich das bis jetzt. Das ändert dann vielleicht mal noch. Dass wir sagen, nein, das ist der Moment, wo man die jungen Eltern stützen will. Und die Arbeitswelt muss sich mit dem einrichten. Mm-hmm. Männer werden Väter und Frauen werden Mütter. Und in dieser Situation muss die Wirtschaft etwas können schaffen, wo sie das leben können. Mm-hmm.
Da haben wir noch etwas vor uns. Ich schaue auf die Zeit. Ich habe ein grosses Problem, Frau Sommaruga. Ich könnte ewig mit Ihnen weiterreden. Und wir haben aber das Zeitmanagement-Problem. Es ist jetzt genau die Zeit, wo Sie gesagt haben, Sie müssten gehen. Ich hätte noch 2 Abschlussfragen. Die eine ist, Sie sind ja auch ausgezeichnet worden mit dem Outstanding Performance Teaching Award an der Universität Bern. Gehen jetzt nochmal das Master-Seminar zusammen mit dem Politwissenschaftler Adrian Vatter. Was lernen Sie gerade im Moment von den Studis, was das anbelangt, wenn Sie im Austausch sind mit Ihnen? Was beschäftigt die Jungen, wenn es gerade um die Themen geht, die wir jetzt gerade miteinander angesprochen haben?
Es ist natürlich eine Auswahl von jungen Menschen, die mhm. ein Studium machen können, die in dem Sinne auch sehr privilegiert sind. Mich fasziniert wirklich ein unglaubliches Engagement. Also auch über Studierende sagt man ja manchmal, ja, die und die kann da an der Uni rumhängen oder so. Unglaubliches Engagement. Also die arbeiten, die haben Interesse, die wollen jetzt wirklich auch in Kontakt kommen, jetzt halt konkret in dem Seminar, wie funktioniert das Land, wie findet man Lösungen, was funktioniert, was geht nicht gut, wie sieht die Zukunft aus, was muss man vielleicht auch verändern, was kann mein Beitrag sein. Also wirklich so ein ganzes tiefes, ja, eine tiefe Motivation, es freut mich wirklich riesig und das verjüngt mich auch, wenn ich die Jungen so sehe.
Letzte Frage, Frau Sommaruga. Was oder wem widmet Sie Ihre Zeit in den nächsten paar Wochen? Was steht gerade an bei Ihnen?
Ja, verschiedenes, aber etwas, wo ich mich jetzt wirklich sehr darauf freue, ist, ich habe ja, Gott sei Dank, ich bin wirklich froh, habe ich das gemacht, damals als Justizministerin, die Situation von der ehemaligen Verdingkinder in der Schweiz oder alle Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, die Geschichte angeschaut, angepackt, die Aufarbeitung angepackt. Und zwar nicht über Verdingkinder oder über die Opfer hinweg, sondern mit ihnen am Tisch. Die sind am Tisch gesessen. Ich habe kürzlich das Dokument wieder angeschaut, das sie zusammen erarbeitet haben mit denen, die eigentlich die ehemaligen Täter gewesen sind. Und das war etwas, was mich bis heute wirklich tief berührt. Einfach die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, aber auch, dass es in unserem Land über Jahrzehnte so ein Unrecht gegeben hat. Und niemand hat hingeschaut zu diesen Kindern. Und ich werde nächste Woche, die Verdingkinder, ehemaligen, die treffen sich immer noch in so einem Erzählcafé. Es ist ein wunderbares Engagement, wo sie zusammenkommen, wo sie immer noch auch wieder etwas erzählen können. Weil sie ja häufig jahrzehntelang nie jemandem etwas gesagt haben, was sie erlebt haben. Und sie sind wirklich gequält worden, zum Teil. Nicht alle. Es hat auch die gegeben, die es wirklich gut hatten. Aber was sie erlebt haben, was ihr ganzes Leben geprägt hat. Und die kommen zusammen und die haben mich jetzt eingeladen. Und ich habe gesagt, ich komme wirklich gerne, weil das ist etwas, wo mir so zu tief gegangen ist. Und mich freut es einfach, dass jetzt nach all diesen Jahren die Leute immer noch zusammenkommen und sie mich einladen und wir vielleicht auch noch einmal die Zeit zusammen anschauen können, was dann alles möglich war. Das ist etwas, was mich wirklich glücklich macht.
Schön. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem und einen ganz schönen Sommer und danke ganz herzlich für das inspirierende Gespräch, Frau Bundesrätin.
Merci Ihnen, Herr Wittmer, für Ihr Interesse und Ihr Nachhaken.
Schön, habt ihr euch Zeit genommen. Habt ihr mitgelost? Sind ihr dabei geblieben bis zum Schluss? Hier in der Wittmerei, dem Podcast, wo wir uns Menschen widmet und den grossen Fragen vom Leben. Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt, was ihr mitnehmt. Schreibt euch sehr gerne, wenn ihr mögt. Auch hier unten in die Kommentarspalte von diesem Podcast. Wittmerei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media, der CA Media Zeitungen und auch der CA Media Radiostationen. Produktion und Redaktion Selina Urich. Mein Name ist Dominik Wittmer und ich freue mich, wenn ihr auch die nächste Folge hört. Jeden Sonntag mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, gute Nacht und alles Liebe.